herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SackVoltFM. Ja, und wie immer, mir, dem Florian und dem Daniel. Hallo zusammen.
Hallo.
Fangen wir erstmal mit den Hausmeister-Sachen an. Das ist die 0x26 und damit die 39. Folge. Alter, geht jetzt hier das Intro wieder los.
Haben wir auf Loop gestellt.
Yep.
Lassen wir das einfach leise im Hintergrund laufen.
Ups, sorry.
Das ist auch wirklich immer was, ne?
Ja, diese...
Letzte Woche ins Intro gehustet, ja. Jetzt läuft das Intro nochmal nach. Naja.
Wir hatten gerade noch ein bisschen Schwierigkeiten mit der Technik, wie das immer so ist. Das ist eigentlich total peinlich, ne? Mit so einer, wenn wir einen Technik-Podcast und dann gibt es immer Ärger, aber das ist eigentlich nicht die Technik, mit der wir uns so und sonst beschäftigen, mit so Audio-Workstations.
Auf Linux.
Auf Linux auch noch,
das,
genau.
Das ist ein Job.
Mit Pipewire und Gedöns im Hintergrund und alles neu und schön. Naja, aber es sieht
das
so aus.
Super.
Ja, es sieht jetzt zumindest aus, dass es aufnimmt und wir hoffen mal, dass alle anderen Patzer AI dann für uns erledigt. Irgendwann können wir es mal umdrehen. Irgendwann kann AI für uns die Folge aufnehmen und wir schneiden dann die Folge noch und für die und dann.
Wir machen die Shownotes.
Wir machen die Shownotes
und Geräusche raus.
Genau. Okay. Was haben wir denn? Haben wir überhaupt Themen? Kaum, ne? Wieder.
Alles eine kleine Hausmeisterei.
Ja.
Letzte Folge neu. Haben wir auch die Episodenbeschreibung von AI generieren lassen. Stand ja auch drin.
Ach so, ja, stimmt, ja.
Mhm. Gar nicht mal so schlecht. Habe ich mal überflogen.
Ja.
Bevor wir das veröffentlicht haben.
Ja.
Hier und da ein bisschen, vielleicht ein bisschen was missverstanden, aber ich finde, wir probieren das jetzt einfach mal ein paar Episoden lang und schauen mal. So grob war schon drin, worüber wir gesprochen haben.
Mhm.
Ich denke mal, wir hätten vielleicht ein bisschen andere Schwerpunkte gelegt, aber so halbwegs scheint das schon zu klappen.
Mhm. Ja, also wir machen jetzt hier, SackVault gibt es jetzt hier mit mehr AI, weil das wird uns alle retten. Mhm. Auf jeden Fall.
Ja, und damit das auch endlich mal was wird hier, ne?
Ja, genau. Das ist jetzt durch auch Phonics, ne? Schon direkt so mit, gib mir mal eine Zusammenfassung von der Folge, ne?
Mhm. Mhm. Genau. Und auch Transkript.
Ja. Genau, aber das haben wir noch nicht integriert, oder?
Ah ja.
Nee.
Stimmt.
Ja, weil das war da noch die Frage, wie wir das machen.
Ja,
das soll ja nicht einfach eine Textdatei sein, sondern am besten wäre es, dass es vielleicht auch noch hübsch aussieht. Vielleicht.
Hm. Ja.
Gut.
Okay. Ich merke, du willst wieder Aufwand betreiben.
Ja. Ja. Gut. Aktuell ist unsere,
schauen wir mal,
unsere Homepage nicht so viel Arbeit. Okay. Mhm. Gut. Was haben wir für Themen? Kleinigkeiten, ne? Fangen wir mit den Kleinigkeiten an. So ein paar.
Ja, kurz vorher würde ich gern kurz innehalten, um zu würdigen, dass wir uns diesmal nicht ein Quartal zwischen zwei Episoden Zeit gelassen haben.
Hm. Stimmt. Wollen wir dafür eine Schweigeminute einlegen?
Ja. So weit müssen wir nicht gehen, denke ich. Vielleicht, wenn wir es mal wirklich in einem Monat schaffen.
Ja. Ja, die letzte war Oktober,
Ende Oktober,
oder? Ende Oktober, muss man auch dazu sagen. Ne?
Ende Oktober. Also ja. Keine anderthalb Monate oder so.
Ja, das liegt immer so, dann eigentlich mehr müsste und dann Termine und dann kommt alles andere, dann kommt Leben dazwischen. Ja, aber hast du recht, wir waren jetzt nicht zu lange, ne?
Denke ich auch.
Ja.
Ich finde, wenn wir zwei, dreimal gezeigt haben, dass wir das wirklich monatlich schaffen, dann können wir anfangen, die Episoden weekly zu nennen.
Ja.
Um uns zu motivieren.
Ja, finde ich auch. Gut.
Ja, dann starten wir mit Kleinigkeiten, Updates.
Genau. Gab eine Meldung, die ich ganz interessant fand, beziehungsweise über das Thema hatten wir auch schon lange gesprochen. Wir hatten über eine ganze Folge über Zensurinfrastruktur und da ging es, wie ja die verschiedenen Länder das teilweise umsetzen. Da hatten wir so, sag ich mal, drei große Player. Das eine ist China, das andere ist Russland und das andere ist Indien. China hat ja so diese The Great Wall Ansatz, wo alles quasi analysiert wird. Russland hat ja so einen dezentralen Ansatz, wo die vorgeben, was quasi gefiltert werden soll, und die einzelnen Provider setzen das quasi alle ein bisschen eigen um. Und Indien geht teilweise ganz massiv vor, die sagen einfach Internet aus. So. Und bei Russland gab es jetzt auch nochmal eine Besonderheit. Und zwar haben die jetzt angefangen, ganz viele VPN- und E-Mail-Provider auch noch zu sperren. Und das ist jetzt, würde ich mal sagen, auch jetzt noch nicht keine eigene Meldung an sich wert. Genau, also genauer gesagt haben sie jetzt 167 VPN-Provider gesperrt und über 200 E-Mail-Dienste. Aber was ich beachtlich fand, ist, dass sie wohl auch ganze VPN-Protokolle sperren. Das heißt, da wird jetzt zum Beispiel OpenVPN, WireGuard und IKV2 gesperrt. Und da muss man sich vielleicht, das fand ich aus dem Grund ganz interessant, weil halt diese VPN-Protokolle ja keinerlei Obfuscation eigentlich integriert haben und dadurch auch sehr, sehr einfach zu filtern sind. Also teilweise können wir, die haben halt fixe Header, da stehen bestimmte Sachen drin, nach denen kann man gucken und dann kann man die relativ einfach eigentlich auch filtern. Und deswegen ist das jetzt auch ohne Probleme möglich, dass man ja OpenVPN oder WireGuard oder ähnliches einfach blockiert. Genau. Es gab dazu auch schon ein bisschen Diskussionen auf der WireGuard-Mailingliste, wo Leute gemeint haben, können wir nicht so ein bisschen mehr Obfuscation machen? Aber da war dann der Ansatz, ja, das sollte eigentlich ein Protokoll auf der höheren Ebene quasi machen. Und ich glaube, das ist auch ein Ansatz, den Tor verfolgt, ne? Dass quasi darüber liegende Protokolle dann sich um das Obfuscation kümmern, dass die versuchen, dass diese Protokolle sehr nach normalen HTTP-Traffic aussuchen oder... Genau, ich glaube auch in der letzten Folge hatten wir besprochen, dass es teilweise auch so Protokolle gibt, die sich mittlerweile auch anpassen. Also wo man sieht, okay, was geht nicht, was kommt durch, was kommt nicht durch, und dann entsprechend so einen adaptiven Ansatz, der wird auch öfter jetzt, also der wurde auf der PETS damals dieses Jahr auch vorgestellt, dass es da schon ein paar Ansätze gibt, um da möglichst, weil das Problem ist der Ansatz oder das Problem war, dass Zensurinfrastruktur halt nicht kein deterministisches System ist. Also der eine Ansatz funktioniert vielleicht bei denen ganz gut und plötzlich funktioniert es aber dort nicht mehr so gut. Und deswegen geht man jetzt wohl über so einen mehr adaptiven Ansatz zu fahren, wo man gucken, okay, das funktioniert nicht, jetzt stellen wir mal an der Schraube, wir gucken mal, ah ja, wunderbar, das scheint funktionieren, also machen wir das jetzt zum Beispiel. Also, dass die Protokolle auch ein bisschen dynamischer werden. Ja.
Okay. Ja, das klingt doch gut.
Genau, aber ich fand es halt ganz interessant, dass WireGuard da auch mit dabei ist. Aber es ist, wie gesagt, nicht überraschend, weil WireGuard hat statische Header-Fields und es ist einfach sehr einfach zu detektieren. Und ja, deswegen kann man eben VPN relativ einfach detektieren und auch blocken dann, wenn es um Zensurinfrastruktur geht.
Ja, okay.
Ja.
Dann haben wir noch auf der Liste Okta. Wir haben letzte Episode drüber gesprochen, dass Okta ja einen kleinen Zwischenfall hatte. Und zwar war das ein vermutlich kompromittierter Mitarbeiter-Account, der Zugriff auf das Support-Portal von Okta hatte und damit ein paar namhafte Okta-Kunden übernehmen konnte, weil die Support-Anfragen gestellt haben und dafür, wie empfohlen, HAR-Files, HTTP-Archive-Files, hochgeladen haben, in denen noch gültige Session-Token drin waren. Und das war dann leider häufig auch irgendwie eine Art von Okta-Admin. Und damit konnte der Angreifer dann beispielsweise den Okta One-Password-Account übernehmen. Und Okta hat mittlerweile ein bisschen Aufklärung betrieben und hat ein Statement veröffentlicht, was da wohl passiert ist. Und das wollen wir natürlich kurz mit euch teilen. Und wie es aussieht, wurde kein Okta-Firmen-Account kompromittiert im ersten Schritt. Also im zweiten natürlich schon. Aber im ersten Schritt ist es wohl so gewesen, dass der persönliche Computer oder Google-Account eines Support-Mitarbeiters kompromittiert wurde, der blöderweise Okta Service Account Credentials in seinem persönlichen Passwort-Safe hatte.
Okay.
Und er war auf seinem Arbeitsgerät in seinen Google-Account eingeloggt und Chromes tolles Ich-speichere-mal-dein-Passwort-Feature hat dann wohl Credentials für die Arbeit in sein persönliches Google-Profil geschrieben.
Okay.
Und das wurde offenbar kompromittiert und damit war der Service-Account in fremden Händen.
Hm.
Das erklärt einige Dinge, wirft aber auch ein paar Fragen auf. Also erstmal, ein Service-Account ist für Machine-to-Machine-Communication gedacht.
Ja.
Also der ist eigentlich nicht dafür gedacht, dass man sich als Mensch interaktiv auf einem System einloggt, sondern dafür da, dass eine Maschine sich in einer anderen Maschine einloggt und automatisierte Arbeiten vollzieht, irgendwie mal nachts sich einloggt, um ein Backup zu ziehen zum Beispiel oder irgendwelche Batch-Jobs durchzuführen. Und das ist der Grund, warum diese Service-Accounts häufig keine Multifaktor-Authentifizierung haben oder Authentisierung. Ja, weil du dann nicht nachts um eins, wenn das Backup läuft, irgendwie rausgeklingelt werden möchtest, um den zweiten Faktor einzugeben oder dein YubiKey zu berühren oder sowas. Das ist natürlich toll für den Angreifer, weil er keinen weiteren Faktor brauchte und mit den Credentials direkt reinkommt. Aber es stellt natürlich die Frage, wieso dieser Service-Account irgendwie im Browser-Password-Store des Mitarbeiters drin war.
Mhm.
Weil er sich damit eigentlich nicht interaktiv einloggen sollte, sodass der Browser den versehentlich speichern kann, wenn man nicht aufpasst oder falsch klickt oder die Setting gesetzt hat. Speicher hier bitte alle Passwörter, die ich irgendwo auf einer Webseite eingebe. Ja, das ist schon mal die erste Frage. Und dann ist auch etwas Kritik erschienen bei Mastodon und auch etwas zusammengefasst in dem Ars Technica Artikel, den du verlinkt hast, dass man auch eigentlich mehr tun könnte, um Service-Accounts abzusichern. Weil wenn man weiß, der Service-Account ist dafür da, dass dieses System sich nachts einloggt und Backup macht, dann kann man beispielsweise die Zugangsdaten auf eine IP-Adresse oder eine IP-Range beschränken, was hier offenbar nicht passiert ist. Also der war wohl gar nicht beschränkt.
Ne?
Genau, zusätzlich zu den Credentials. Ja. Der war wohl halt gar nicht beschränkt und ja, sonst irgendwie wurden noch mehr heiße Tipps im Mastodon-Thread laut. Die sollten auch regelmäßig rotiert werden und solche Dinge. Das ist natürlich ein Thema, was jetzt wieder eine eigene Diskussion wert ist. Irgendwie, da gibt es ja auch viele verschiedene Lager. Manche sagen halt, das Rotieren führt zu simplen Passwörtern, bei denen am Ende die letzte Ziffer inkrementiert wird. Und Parteien, die sagen, nehmt einfach sehr starke Passwörter und dann müsst ihr die auch nicht regelmäßig rotieren.
Aber da geht es ja jetzt um Service-Accounts. Also da sehe ich die Diskussion ehrlich gesagt gar nicht so stark, weil bei dieser Passwort-Sache geht es ja oft darum, ich muss mir ein Passwort merken. Jetzt muss ich mir alle 3 Monate dann ein neues Passwort merken. Und da ist dann in der Tat, dass ich das einfach nur ändere. Aber bei so Service-Accounts, da könnte ich ja sogar rangehen und sagen, also das mache ich, also da stelle ich mir automatisiert ein neues. Also es wäre zumindest denkbar, aber klar, ist natürlich wieder mit Aufwand verbunden. Ne?
Ja, es ist tatsächlich natürlich, hier wäre es ja super sinnvoll gewesen, wenn das regelmäßig rotiert wird und der besagte Mitarbeiter sich jetzt nicht wöchentlich mit dem Service-Account irgendwo einloggt und in seinem privaten Passwort-Store von Google speichert. Ja, und natürlich, wie kann das überhaupt sein, dass der Mitarbeiter irgendwie auf seinem Arbeitsrechner in seinem privaten Google-Account eingeloggt ist und dann auch noch Arbeitspasswörter speichert? Das ist natürlich auch nicht cool.
Ja.
Ja, also so einfach kann es gehen, ne?
Ja.
Und so schnell.
Ja, ich glaube auch, also ich finde das aus dem Grund interessant, weil ich glaube, diese Service-Accounts sind in der Tat natürlich sehr beliebt. Ja, wie du schon sagst, ne? 2-Faktor-Authentifizierung oder Mehrfaktor-Authentisierung ist jetzt erstmal da nicht integriert. Ich kenne auch Fälle, wo es teilweise halt, ja, Da wird sich auch nicht am Mail-Server authentifiziert. Das heißt, die dürfen dann einfach so plötzlich E-Mails verschicken und so weiter. Also die haben plötzlich ganz besondere Privilegien, weil das halt alles ein bisschen schwieriger ist, die Sachen da einzurichten. Und dann ist das natürlich eine große Gefahr im Prinzip dieses Service-Accounts. Wir haben irgendwelche Drucker, die dann auch, weil die müssen halt E-Mails schreiben, ja. Und ja, dann werden die halt beim Mail-Server klar, nö, brauchst du nicht. Sag einfach, wenn du eine E-Mail schicken willst, sag Bescheid, dann schicke ich dir die. Also so Sachen sind halt bei Service-Accounts immer ein großes Problem.
Ja, das stimmt. Ja, und tatsächlich ist es natürlich der Albtraum wahrscheinlich für jeden Arbeitgeber, wenn der Mitarbeiter auf seinem Arbeitsrechner in einen privaten Google-Account eingeloggt ist, der auch teilweise noch Login-Passwörter mitspeichert. Ja. Und du weißt nicht, wo dieser Google-Account hingesynkt wird, ne? Auf das private Mitarbeitertelefon, was auf Android 5 läuft, irgendwie und super leicht über den Besuch einer Webseite kompromittierbar ist. Ja, heikles Thema. Dann vielleicht doch machen, wie die Banken zum Beispiel, die Mitarbeiterrechner komplett abzuriegeln und man darf nichts und kein privates Surfen erlauben und
also
natürlich auch schwer, ne?
Hätte ich jetzt nicht so Bock da zu arbeiten, aber ja. Wir hatten ja auch schon mal so ein bisschen dieses Spannungsfeld, ne, zwischen Freiheit und Sicherheit. Also ich bin, also allein schon, dass ich jetzt irgendwie mit so einem Linux da ankomme, ist halt schon so, das ist aber jetzt kein Windows, ne? Ja, das stimmt. Also
ja, vor allem halt nervig, dass man auch dann dich nie hört in den Meetings, weil dein Audio kaputt ist, ne?
Ja, klappt.
Klar. Es ist halt... Ja. Einfach ein Spagat, den Mitarbeitern die Freiheit zu geben,
genau,
dass sie ihre Arbeit vernünftig erledigen können, aber trotzdem ein paar Grundregeln zu enforcen, dass solche Dinge nicht passieren. Und das ist halt sehr schwierig.
Ja, gut, da ging es ja jetzt auch ganz speziell um so Service-Accounts und so weiter. Ich bin mir auch fast sicher, dass die Firma, dass sowas in irgendwelchen Policies drinsteht, dass du das eigentlich nicht machen kannst. Dass du jetzt nicht,
vermutlich,
also theoretisch, ich würde mal, bei normaler Arbeit bist du ja, ist es ja schon stärker getrennt, was du privat und was du quasi auf den Firmengeräten machen kannst. Von daher würde ich schon vermuten, dass es zumindest Policies bei denen auch gibt, wo du sagst, ja, kannst dich jetzt nicht deinen privaten Google-Account irgendwie nutzen. Ja. Naja, so ist es halt.
So ist es halt gelaufen. Ja.
Apropos Authentifizierung. Wir hatten ja schon auch eine ganze Folge über Authentifizierung gesprochen und auch Multifaktor und wie toll das alles ist und was es da alles für verschiedene Möglichkeiten gibt. Und ich bin über einen Blogartikel gestolpert, den ich ganz interessant fand. Das ist jetzt keine wirklich neue Erkenntnis, aber es ist vielleicht doch nochmal ein neuer Blickwinkel, den ich eigentlich ganz interessant fand. Und der Blogartikel heißt Trusted by Millions, Yet So Wrong, Password Strength Tools. Und im Prinzip geht es da darum, dass man auf verschiedenen Webseiten, wenn man sich irgendwo einen Account erstellen muss, gibt man sein Passwort ein und da kommt meistens darunter so eine Anzeige, wie gut das Passwort ist. Und umso mehr du eintipperst, umso besser wird das und umso mehr Sonderzeichen, Zahlen und so weiter du auch hinzufügst, umso sicherer wird das. Zumindest zeigt das Tool quasi an. Und wie diese Tools grundsätzlich funktionieren, um zu prüfen, ob ein Passwort quasi sicher ist oder nicht, die nutzen ja die mathematische Beschreibung, wie zufällig eine Zahlenfolge ist. Und das ist die Entropie. Das heißt also, in diese Entropieformel gehen zwei wichtige Elemente mit rein. Das eine ist die Anzahl der Zeichen und die zweite Variable ist quasi die verschiedenen Möglichkeiten eines einzelnen Zeichens. Und die eine, die dann rauskommt, ist quasi dann Bits oder also Entropie pro Symbol. Und klar, also bloß als, damit man das so ein bisschen versteht, wenn man jetzt nur sowas wie einen PIN hätte, wo nur Zahlen geht, dann, und wir hätten jetzt 10 Zeichen, dann wäre das so eine Entropie von circa 3 Bits. Und wenn wir jetzt alle ASCII-Zeichen nehmen würden, die man auch darstellen könnte, dann wären das so 7-8 Bits. Also da kann man sehen, umso mehr Möglichkeiten man hat, umso sicherer ist das. Das Problem ist, genau auf diesem Prinzip basieren quasi diese ganzen Tools, die dir anzeigen, wie sicher das Passwort ist. Und der Artikel hat mal ein Passwort eingegeben. Und zwar war das Ministry 2023 Ausrufezeichen. Ja. Und interessanterweise hat er das, es gibt auch dedizierte Webseiten, die dir anzeigen, wie gut das Passwort ist. Finde ich schon ein bisschen fishy, dass du irgendwo dein Passwort eingeben kannst und die Webseiten zeigen dir an, wie gut dieses Passwort ist. Aber das ignorieren wir mal hier kurz. Aber
auch das könnte man ja gut machen, indem das nur kleinseitig gelöst wird.
Kann sein, dass es natürlich so gemacht wird.
Du gehst auf die Webseite, ziehst dir das JavaScript und es passiert nur in deinem Browser.
Genau.
Und das Passwort verlässt den Browser nicht.
Richtig, ja.
Aber das ist im Zweifel halt schwer zu sehen, wenn man die Seite einfach nur besucht.
Genau. Also genau, dadurch, dass mittlerweile Webseiten halt nicht so ein bisschen HTML-Code ist, den man sich mal anschauen könnte, sondern mehrere Megabyte an CSS, JavaScript und sonstigen Kram, kann man halt nicht einfach nachgucken und schauen, ob das dann wirklich der Fall ist, ne? Genau, also ja, also der hat dann verschiedene Tools dazu getestet und das mit diesem Passwort, was ich vorhin erwähnt hatte, also Ministry 2023 Ausrufezeichen, und interessanterweise wäre das auch, glaube ich, ein Passwort, was sehr, sehr viele wählen würden, also irgendein Wort, eine Jahreszahl und dann irgend noch ein Sonderzeichen. Und die Tools, die jetzt auf dieser Entropie eben aufbauen, die sagen jetzt zum Beispiel, es gibt jetzt so ein paar lustige Aussagen. Das erste ist, das ist super secure. Es dauert 2 Millionen Jahre, um dieses Passwort zu cracken. Ja, also wir hatten gesagt,
oha.
Ja, 2 Millionen Jahre. Also das, genau, der Angriff, der jetzt hier drin ist, ist im Prinzip ein Brute Force Angriff. Das heißt also, wie kann ich muss quasi durch rohe Gewalt durchprobieren, schauen, ob ich dieses Passwort errate und quasi zu demselben Hash komme, der dann da rauskommt. Ja.
Okay, also die gehen davon aus, dass sie den Hash schon haben.
Genau.
Und quasi einfach nur lokal den Hash brute force.
Also was da jetzt reinspielt, ich vermute mal, die haben so eine, also das ist jetzt reine Spekulation, die haben, ja, die gucken sich diese Entropiewert an und sagen dann, okay, wenn der Wert bei dem und dem ist, dann ist das eben 2 Millionen Jahre, und ansonsten so könnte ich mir das, ich weiß nicht genau, wie die auf diesen Wert kommen.
Ja, es muss ja irgendwie eine sehr grobe Schätzung sein, weil da spielen ja doch schon viele Variablen mit rein.
Exakt. Auf einer anderen Webseite, wenn man dort Ministry 2023 Ausrufezeichen eingibt, kommt nämlich, dass es 11 Millionen Jahre dauert. So, jetzt muss ich sagen, wir hatten recht. Eigentlich müsste man mal gucken, ne, wer das mal jetzt anfängt, weil danach weiß man es ja nicht mehr, ne?
Genau.
Das
dann haben wir halt das Ergebnis dann irgendwann. Wir melden uns dann zurück.
Ja. Gut, also die eine Webseite 2 Millionen, die andere Webseite 11 Millionen Jahre. Genau, jetzt gucke ich nochmal, gibt es noch eine? Genau, ist noch eine dritte Webseite, die sagt auch 11 Millionen. Genau, also super. Also klar, wenn man denen jetzt traut, sieht man, das ist super, super sicher. Und das hat er jetzt einfach ausprobiert. Das heißt, er hat mal geguckt, er hat irgendwie eine Grafikkarte zu Hause, so eine für circa $650, ist jetzt auch, glaube ich, nicht das, also ist, glaube ich, so ein normaler Wert, so eine RTX 3070, und hat sich mal das Programm Hashcat genommen. Hashcat ist quasi, ja, John the Ripper, nur dass man jetzt eben auch die GPUs mit integrieren kann, und hat das Passwort Ministry 2023 Ausrufezeichen in dieser, was war das, was Windows nutzt für das Hash-Verfahren?
NTLM.
Genau, NTLM, ja. Hatte das quasi dann so abgespeichert und hat dann diesen Digest quasi zu Hashcat gegeben und gesagt, so, jetzt do your job. Und er war etwas erstaunt, weil es nämlich nicht 2 Millionen Jahre gedauert hat und auch keine 11 Millionen Jahre, sonst könnten wir jetzt hier nicht drüber reden, sondern sage und schreibe 8 Sekunden. Also in 8 Sekunden hatte Hashcat es geschafft, das Passwort rauszufinden, und eigentlich ist das auch gar nicht so verwunderlich, weil sowohl in Hashcat als auch in John the Ripper zum Beispiel, in Brute Force Programme, die haben ja auch so einen, ja, die gehen, die haben so ein, wie nennt man denn das, so ein, die gehen schon mit so, bitte?
Ein Regelwerk vielleicht?
Ja, genau. Also die gehen mit so einer gewissen Strategie schon ran, weil die genau wissen, wie Passwörter oft selber zusammengebaut werden. Also bei John the Ripper zum Beispiel, der geht so in drei Schritten vor. Der erste Schritt ist, ich habe den Benutzernamen und versuche erstmal verschiedene Variationen des Benutzernamens, weil das eben ganz häufig benutzt wird. Das heißt, wenn das Passwort aus irgendeiner Variation, großgeschrieben, mit Bindestrich, mit Zahlen drin und wie auch weiter, immer irgendwas mit dem Benutzernamen, dann dauert das bei John the Ripper auch wenige Sekunden. Und dann wäre der zweite Modus. Der zweite Modus ist irgendwie Word-List-Mode. Das heißt, da nimmt man irgendein großes Dictionary und probiert alle möglichen Wörter durch. Und erst wenn das fehlschlägt, dann geht man eigentlich zu diesem Incremental-Mode. Das heißt, wir fangen quasi bei A an und dann probieren wir irgendwie alle Zeichen durch und dann geht es zu zweistellig und dreistellig und so weiter. Das ist dann der Mode, der dann auf jeden Fall am längsten dauert. Und Hashcat hat ein ähnliches Verfahren und natürlich weiß man auch, dass es eben eine Wordlist plus eine Zahl und dann vielleicht nochmal ein Sonderzeichen nimmt. Und ja, also die Diskrepanz, die sich hier so zeigt, ne, zwischen 8 Sekunden und 11 Millionen Jahre, die sie da so darstellen, finde ich eigentlich sehr nett, weil das geht nämlich in dieser Berechnung von der Entropie einfach nicht mit ein. Natürlich kann es alle möglichen Zeichen sein. Und wenn ich jetzt hier viele Zeichen habe und ich habe ein Ausrufezeichen und Zahlen, dann habe ich eine relativ hohe, also dann könnte ich verschiedene Sachen wählen. Aber wenn es eben aus einem Dictionary ist, dann dauert es halt doch bloß 8 Sekunden. Ja? Und theoretisch ein Vorschlag, der da drin wäre, dass ich eben im Prinzip kann ich das schon so nutzen. Allerdings, also das Passwort, allerdings muss ich da ein bisschen durchscramblen. Ja? Also ich fange da mit einem kleinen I, kleinen M an, mache das Ini groß, dann mache ich dazwischen mal ein Ausrufezeichen, dann mache ich einen Teil von der Jahreszahl mit rein, dann schreibe ich vielleicht mal statt einer 0 ein O oder so. Also man kann Ministry 2023 Ausrufezeichen schon nutzen, aber man muss eben noch zusätzlich etwas machen. Und davon geht eigentlich die Entropie auch aus, dass das passiert. Ja, aber stattdessen wird halt ein Passwort genommen, was in dem Dictionary drin ist. Genau.
Ja.
Und das fand ich eigentlich ganz einfach nochmal einen interessanten Fakt, dass diese Tools, die auf dieser Entropie aufbauen, dass da eben nicht drinsteckt, oh Moment mal, da ist ja ein Wort drin, was in einem Dictionary drin ist, das solltest du vielleicht nicht machen, das fehlt im Prinzip.
Ja, also es ist irreführend.
Ja, genau, also würde ich schon sagen.
Nur hart quasi den Character Space mit der Länge des Passworts berechnet und das könnte halt auch einfach ein fertiges Wort sein, was sofort gebrochen wird.
Richtig.
Und was man vielleicht auch im Hinterkopf behalten sollte, Hashcat zum Beispiel, du kannst den auch ein bisschen instruieren, was er versuchen soll. Also du kannst ihm auch Dinge sagen, wie nehme mal aus folgendem Wörterbuch, probier da mal die Worte durch, häng da eine zweiziffrige Zahl an oder eine vierziffrige und mach dann noch ein Sonderzeichen dahinter, was so ein sehr gängiges Format ist für Passworte, die eben auch bei diesen Webseiten, wie du sagst, irgendwie eine 8 Milliarden Jahre Entropie kriegen würden. Aber Hashcat ballert dann mit Hilfe dieser Extra-Regel, die du dem mitgibst, da recht schnell durch. Und man kann auch super bequem sagen, probier auch mal bitte diese Dictionary Words in Leadspeak. Dann probiert er quasi auch selbstständig dann irgendwie ein E durch eine 3 zu ersetzen. Oder probier mal jeweils Uppercase, Lowercase in allen Permutationen, Kombinationen, die es gibt. Das heißt auch, dass das Passwort-Cracken passiert schlauer, als man das vielleicht annehmen würde oder als eben genau diese Webseiten berechnen. Ja, am besten sehr lang und sehr komplex.
Genau, wir hatten ja schon drüber gesprochen, am besten Passwortmanager und dass wirklich dieses Passwort wirklich zufällig erstellt wird mit 24 Zeichen, dann würde ich schon sagen, dass dann Millionen Jahre möglich sind, aber mit Wörtern, die im Dictionary sich befinden. Genau, ich hatte auch mal, interessant, weil du das gerade sagst, einen Blogartikel von jemandem gelesen, der in der Tat sein Passwort vor dem Urlaub neu gesetzt hatte. Dann war der im Urlaub und kam zurück und sagte, Mist, mir fällt 2 Zeichen nicht mehr ein von meinem neuen Passwort. Aber der Rest war klar. Und da kann man in der Tat, ich weiß jetzt nicht, ob es Hashcat war, konnte man sagen, also ich bin mir sicher mit diesen Zahlen, aber dann oder diesem Passwort, aber dazwischen sind 2 Zeichen, ich habe keine Ahnung. Kannst du bitte diese 2 Zeichen versuchen quasi zu brechen, damit ich mein Passwort wieder habe? Ja?
Das kann man machen. Es gibt so eine eigene kleine Sprache, in der man quasi definieren kann, wie er
in Hashcat
versuchen soll, das Passwort zu brechen. Und da kannst du sowas mit angeben, ja.
Gut. Das fand ich einen ganz interessanten.
Ja, kurz noch zu dem Thema, nämlich aus persönlicher Erfahrung hatte ich im letzten Monat zweimal den Fall, dass ich mich in den Google-Account anderer Leute einloggen sollte, um arbeiten
zu können. Aus beruflichen Gründen oder was?
Nein, ich wurde, privat. Ich wurde von dem Account-Inhaber gebeten, mal was nachzusehen.
Ja, verstehe.
Und tatsächlich waren das nicht mehrfaktorgeschützte Google-Accounts, die also einfach aus der E-Mail-Adresse und dem Passwort bestehen, die vollen Zugangsdaten. Und das finde ich schon irgendwie ganz witzig, Google hat mich nicht reingelassen, obwohl ich valide Credentials hatte. Und das finde ich sehr bemerkenswert, weil die Implikationen irgendwie interessant sind. Und ich wüsste eigentlich gerne mehr darüber. Also ich habe valide Zugangsdaten gehabt, habe mich eingeloggt und Google sagt einfach, nö, ist leider falsch. Obwohl es definitiv die richtigen Zugangsdaten waren.
Aber funktioniert das nicht mit diesem, was wir ja auch schon hatten, Browser-Fingerprinting? Also das heißt, wenn sich jemand, eine Person immer mit Windows und Chrome einloggt und plötzlich kommst du mit einem Linux und einem Firefox, dann sagt er, genau. Moment mal, nice try.
Davon gehe ich aus und natürlich auch eine andere IP-Adresse oder eine andere Region als die sonst da ist.
Genau.
Und das ist irgendwie verrückt. Also ich kann mir vorstellen, dass Google sehr viele Probleme hatte mit geratenen Passwörtern, mit Credential Stuffing, also dass irgendwo in einem Forum Benutzername, Passwortkombination auftauchen und viele Menschen überall dieselben Zugangsdaten verwenden. Ne? Und dann gibt es halt Angreifer, die bei allen möglichen Services dann einfach diese Credentials durchprobieren, in der Hoffnung, dass die auch auf andere Accounts passen, also auf einen Account von derselben Person, aber bei einem anderen Anbieter. Und dass sie deswegen Systeme haben, die halt abgleichen, okay, da sind jetzt ein paar Variablen anders, das ist vermutlich nicht der Account-Inhaber, auf jeden Fall sehen die Dinge hier anders aus. Wir lassen den jetzt einfach nicht rein. Aber ich denke mir halt, was passiert denn, wenn so jemand sein Handy verliert und sich in seinen Google-Account einloggen möchte, um sein Handy zu sperren oder so. Und dann kommt er halt nicht rein, wenn er nicht von seinem regulären Device kommt oder gerade im Urlaub ist. Das ist ja ein super Beispiel. Dann bist du an irgendeinem Hotel-Lobby-Rechner vielleicht, weil dein Telefon gerade weg ist und du kennst aber deine Zugangsdaten, kommst aber nicht in deinen verdammten Account rein. Und Google hat auch tatsächlich eine kleine Hilfeseite dazu, in der sie beschreiben, dass sie das tatsächlich so tun, dass sie eine generische Zugangsdaten-Falschmeldung liefern, wenn sie der Meinung sind, dass das nicht passt. Und in dem Fall ließ sich das noch durch diese Recovery-Funktion wieder auffangen, aber es war tatsächlich so, ich musste dann irgendwie die Passwortrücksetzfunktion benutzen und dann wurde eine E-Mail mit einem Code an die Reserve-E-Mail-Adresse von dem Account-Inhaber geschickt und er hat mir den gegeben und ich durfte dann ein neues Passwort festlegen und kam dann damit rein. Dann dachte ich wäre fertig, habe mich ausgeloggt, wollte dann nochmal was prüfen, habe mich nochmal eingeloggt und dann hat er tatsächlich auf sein Android-Telefon so eine Push-Benachrichtigung bekommen. Genau. Hier Login von folgender IP, bist du das wirklich? Und er konnte das einfach mit einem Ja bestätigen. Das ist beim ersten Mal aber nicht passiert. Die Option wurde mir gar nicht geboten. Es musste wirklich über diesen Recovery-Key gehen. Und da würde ich echt gerne mal einen Vortrag hören von Google, worauf sie schauen, welche Metriken sie verwenden, wie sie das festmachen und wie oft dann tatsächlich Recoveries ausgelöst werden und ja, finde ich irgendwie ganz spannend. Es ist irgendwie ein weirder Gedanke, dass ich mit meinen validen Zugangsdaten nicht in meinen Account komme. Würde mich wahnsinnig machen, wenn ich betroffen wäre. Aber auf der anderen Seite kann ich es auch verstehen, weil die wahrscheinlich so viel Missbrauchsprobleme haben mit nicht mehr faktorgeschützten Accounts, dass die einfach irgendwann sagen, nö, ganz anderes Betriebssystem, ganz anderer Browser, ganz andere IP-Adresse. Nö.
Könnte jetzt natürlich auch noch sein, dass in deinem Browser vielleicht Rückstände von deinem Google-Account drin sind, dass der sagt, ja Moment mal, da ist ja jemand, der einen anderen Google-Account hat, weißt du? Also ich würde mal davon ausgehen, dass jetzt dass man in der Regel jetzt nicht mehrere Google-Accounts verwaltet und dass das vielleicht auch nochmal zusätzlich ein Indikator bei dir in deinem Setup vielleicht war, ich weiß es nicht.
Möglich, aber es war im Private Tab. Der Login.
Okay. Okay.
Aber ich bin mir sicher, dass Google trotzdem Rückschlüsse ziehen kann und auch in einem Private-Tab guten Indikator hat, dass ich bin, wenn ich mich sonst aus demselben Setup, wir haben ja Browser-Fingerprinting im Detail besprochen.
Genau.
Ja, also genau, das wären so, das würde mich tatsächlich interessieren.
Also falls uns jetzt die Google-Mitarbeiter zuhören, ich gehe mal davon aus, dass das die komplette Mannschaft eigentlich ist, dass die da vielleicht mal was machen. Ne? Schon nett.
Ja, einfach mal einen Talk halten.
Kann nicht so schwer sein. Ja.
Und ist ja auch nicht geheim.
Ja. Alright.
Okay. Ein kurzes Update haben wir noch zu Tetra.
Das war dieser Pack, Bündel, ne?
Funk.
Der, wo man diese Getränke.
Ja, recycelbar.
Ja, das ist voll gut, ne? Ja.
Ja, so wie die in Anführungszeichen verschlüsselte Funkkommunikation, die ist auch recycelbar. Oder war sie? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann wir darüber berichtet haben. Ich glaube, du hast davon erzählt mal, ne?
Boah, weiß ich gar nicht.
Oder haben wir davon erzählt?
Also ich weiß, es gab mal irgendwie ein Paper, was sich das angeguckt hat und schwerwiegende Schwachstellen gefunden hat. Ich glaube, das war so der Stand. Und irgendwie kam dann auch wieder auf, so Leute, wollt ihr das nicht wie alles andere nach dem Kerkhoff-Prinzip, wir machen mal die Krypto offen und dann gucken sich die Leute das an und dann können wir das vielleicht gemeinsam alle mal angucken, ob das hier so in Ordnung ist. Genau.
Ja, genau. Also kurz nochmal Kerkhoff-Prinzip vielleicht, dass du keine Sicherheit hast oder keine hinreichende, wenn die Sicherheit deines Verschlüsselungssystems davon abhängt, dass der Verschlüsselungsalgorithmus geheim bleibt, weil dann ist es Obfuscation und keine anständige Verschlüsselung, sondern davon, dass der Schlüssel geheim bleibt, also der private Key in asymmetrischer Krypto. Also der Verschlüsselungsalgorithmus, den darf ruhig die ganze Welt kennen und das System muss so gebaut sein, dass trotzdem nicht ohne Schlüssel entschlüsselt werden kann. Ja, genau, also vielleicht nochmal kurz, die ETSI ist dafür verantwortlich für die Verschlüsselung, die in Tetra eingesetzt wird. Und die ETSI ist das Europäische Institut für Telekommunikationsnormen. Ja, also Wikipedia sagt, ist eine der drei großen Normungsorganisationen in Europa. Die sitzen in Frankreich.
Vielleicht sollte man noch kurz erwähnen, wer denn Tetra benutzt, weil ich denke, das ist nämlich hier genau der springende Punkt. Das ist jetzt nicht irgendwie, wo man hier mit seinem Walkie-Talkie, sondern das ist halt Polizei, Feuerwehr und so weiter. Also schon kritische Bereiche, die diese, ich glaube auch Notfallkommunikation und solche Sachen, also wichtiges Zeug, dass das gut funktioniert. Ja, wollte ich bloß nochmal einwerfen, weil das wirft nochmal einen anderen Schatten auf das.
Genau. Und wie du gesagt hast, es wurden schon Probleme gefunden mit den Verschlüsselungsalgorithmen, die dort entwickelt und eingesetzt wurden. Und das ist natürlich ein bisschen schade, dass du irgendwie mit der in WhatsApp integrierten Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mehr Sicherheitsgarantien kriegst als die Polizei in ihrem Funk. Das ist halt ein bisschen ungünstig und es wurde auch schon oft kritisiert, dass sie eben die Algorithmen nicht offenlegen, sodass man die auch verbessern könnte und nicht wie irgendwie die IETF einen Standard definiert, in der Öffentlichkeit daran arbeitet, jeder drauf sehen kann und der irgendwann verabschiedet wird oder sogar Wettbewerbe ausgerufen werden, wie wir das von anderen Kryptosystemen kennen. Ja, und dieser Kritik ist die ETSI gefolgt und hat jetzt angekündigt, dass sie die Algorithmen veröffentlichen werden. Und das bietet dann zumindest schon mal die Möglichkeit, dass man drauf sehen kann und vielleicht auch Schwachstellen findet, die dann in der nächsten Iteration ausgemerzt werden. Also ich glaube, TI heißen die, T-E-A. Ich weiß gar nicht, wofür es steht. Und da gibt es auch schon jetzt irgendwie T1 bis 5 oder 6 oder so. Also die werden auch regelmäßig mal neu aufgelegt oder Dinge werden behoben. Und ja, vielleicht lassen sich jetzt direkt leichter ein paar Dinge ausmerzen, die sonst später aufgefallen wären oder von Leuten genutzt werden, von denen man das nicht möchte.
Ja, ich bin mal gespannt. Also es wäre natürlich denkbar, wenn es vielleicht Kleinigkeiten sind irgendwie. Aber könnte natürlich auch sein, dass da vielleicht mehr kaputt ist, ne? Also erinnere mich nicht mehr genau an das Paper, muss ich sagen, ob die da, ob die auf irgendwas aufgebaut haben, was man schon kennt, oder ob die irgendwie was wirklich komplett Neues aus dem Boden gestampft haben und gemeint haben, nee, das sieht jetzt sicher aus, das machen wir jetzt. Könnte natürlich auch sein, dass das die komplette Krypto dann auch gleich kaputt ist. Also wie mit Deck zum Beispiel oder so, wo dann sagt, nee, das ist kaputt jetzt. Das ist, jetzt können wir es nicht mehr nutzen. Dann ist natürlich schon schwieriger zu sagen, okay, jetzt müssen alle, weil wenn du das natürlich, bei Funk ist natürlich das Problem, wenn du natürlich ein Gerät updatest, du musst alle updaten und kann jetzt nicht, also es gibt kein Kompatibli, also so ein kompatible Mode, wo man sagt, okay, ich spreche jetzt mit der alten Krypto, sondern das war ja zum Beispiel auch das große Problem, dass auch bei so Funkgeräten auch alle Krypto anhaben müssen. Und wenn irgendein Trottel versehentlich nicht den Krypto-Mode anhat, dann geht man auf, ja gut, dann müssen wir halt jetzt unverschlüsselt kommunizieren. Ja,
ja, das stimmt.
Also da, das könnte ich mir zumindest schwierig vorstellen, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Ja, vielleicht einfach ganz kurz noch, damit es nicht in Vergessenheit gerät. Es war übrigens auch die Etsy, die bei TLS 1.3 laut geworden sind, halt, stopp, ist ja hier alles Forward Secrecy, wir können ja jetzt gar nicht mehr irgendwie Machine-in-the-Middle-Proxies aufsetzen, und das brauchen natürlich die ganzen Unternehmen, weil für Sicherheit, lass uns mal bitte TLS 1.3 irgendwie ein bisschen verändern und abschwächen, damit es das nicht kann, und die sind so weit gegangen, dass sie tatsächlich sogar ihr eTLS rausgebracht haben, was quasi TLS 1.3 ist, nur ohne die Garantien, dass du weiterhin dennoch Machine in the Middle machen kannst, und haben 2019 dafür auch den Big Brother Award bekommen.
Aber ich hatte noch irgendwie so in Erinnerung, dass das doch irgend so ein Typ war von der Bank, der meint so, ach ja, ist ja toll, dass sie jetzt hier 1.3 gemacht hat, ach ja, ich gucke da gerade mal rein und mir fällt auf, wir können jetzt ja gar nicht unseren Security-Kram mehr da draufschmeißen und die TLS-Verbindung unterbrechen und dann unser Deep Packet Inspection machen. Ist das, könnt ihr das vielleicht wieder zurückmachen? War das nicht so ein Bankentyp oder war das zusätzlich?
Ich kann zusätzlich gewesen sein. Kann auch sein, dass er mit der Etsy zusammen, weil sie auch in ihrer Begründung mitgesagt haben, dass es für die Wirtschaft sehr wichtig sei, aus Sicherheitsgründen, da solche Proxys hinstellen zu können. Ja, also das war das Technical Committee Cyber der Etsy.
Cyber, klar. Das,
da machst du halt nichts, ne? Cyber.
Das ist halt Cyber.
Cyber im Namen ist schon immer gut.
Ja. Das ist direkt, merke ich, da ist jetzt Serious Business angesagt, ne? Wenn da Leute kommen,
Cyber ist nicht, auf den Tisch legen. Ja.
Dann weißt du Bescheid, ne?
So ist es.
Gut. Ja, was macht man denn, wenn man sich mal die Sicherheit von so Tetra-Sachen angucken möchte? Dann ist man ja gleich, muss man sich theoretisch vielleicht Gedanken darüber machen, wie denn so die legale Situation ist. Mhm. Und in Deutschland haben wir dort, ja, Disclaimer, wir sind natürlich, keiner von uns hat Jura studiert, aber wir fühlen uns trotzdem fit genug, um hier quasi klare Tipps zu geben, um das natürlich richtig einordnen zu können. Genau, also wir haben in Deutschland ja das Strafgesetzbuch mit dem Paragraph 202a, was das Ausspähen von Daten, was das Ausspähen von Daten angeht. Und da steht dann auch schon, wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für ihn bestimmt und die gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind. Das fand ich, das finde ich, wird das auch schon mal besprochen. Also das fand ich einen besonderen Teil, die gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, unter Überwindung der Zugangssicherung verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu x Jahren mit Geldstrafe oder mit Geldstrafe bestraft. Da hatten wir doch schon mal diese CDU-App.
Stimmt.
Wo dann einfach eine JSON-API da war und statt gib mir doch mal alle, und dann kamen die zurück. Und das wurde dann fallen gelassen, weil eben das System nicht besonders gesichert war, sondern weil man, kann das ich alle Daten gut haben? Ja, bitte, hier. Genau, da gibt es dann noch den Strafgesetzbuch 202b, das Abfangen von Daten. Und dann gab es das, was sehr kritisiert wurde, das war der 202c, das war dieser Hackerparagraph, ne? Also und da stand halt eben auch drin, Computerprogramme, deren Zweck die Begehung einer solchen Tat ist, herstellt, sich oder einem verschafft, kauft oder einem anderen überlässt, kann ebenfalls belangt werden. Und das war eine ganz große Kritik, wo auch der CCC stark dafür Werbung gemacht hat, dass man damit eigentlich, ja, irgendwelche IT-Security-Firmen, Sicherheitsforschern und Forscherinnen da quasi die gesetzliche Grundlage entzieht oder auch die Lehre, ja, die dann sagt, so guck mal, so machen das die Angreifer und so kann man sicher machen. Da hätte ich ja auch schon, würde ich ja den Leuten dann auch schon Tools zur Verfügung stellen, dass wir damit eigentlich keine legale Grundlage mehr haben. So, und dann ging das so weit, dass wir das Ganze vom Bundesverfassungsgericht haben. Und ich glaube, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen. Und das Bundesverfassungsgericht, da die Urteile sind immer so, dass keiner zufrieden ist. Das ist immer so. Und auch da hatten sie dann gesagt, naja, bereits die objektive Beschränkung des Tatbestandes auf Computerprogramme, deren Zweck die Begehung einer Straftat ist, wäre also genug. Also wenn ich damit mit diesem Tool keine Straftat mache, dann wäre es okayisch. Ja, aber da steckt natürlich schon viel Interpretation drin. Jetzt hat aber das Justizministerium wirklich angekündigt, diesen Hackerparagraphen zu novellieren. Das heißt also wirklich zu überarbeiten. Und darin steht dann auch, also im Koalitionsvertrag steht eben drin, dass das Identifizieren, Melden und Schließen von Sicherheitslücken in einem verantwortlichen Verfahren, also Responsible Disclosure, also etwa, was in der IT-Sicherheitsforschung legal durchführbar sein soll, heißt das in einem Eckpunktepapier aus dem Resort des FDP-Politikers zur Modernisierung des Strafgesetzbuches, dieses Prinzip des ethischen Hackens müsste auch im Strafrecht Rechnung getragen werden. Also das finde ich ganz spannend. Das heißt also, damit schafft man zumindest eine legale Grundlage, wenn das eben in so einem Responsible Disclosure-Verfahren durchgeführt wird, dass das legal sein wird, hoffentlich. Also da bin ich sehr gespannt. Das würde ich auch definitiv für richtig empfinden.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe gehört, man sagt jetzt Coordinated Disclosure. Responsible ist nicht mehr.
Ja, aber das ist ja ein anderes Verfahren, ne? Also Responsible und Coordinated sind unterschiedliche Prinzipien. Bei Responsible hat quasi dem du es meldest, die Möglichkeit, die Zeit vorzugeben, zu sagen, also Beispiel wäre jetzt, du hast jetzt eine Windows-Lücke gefunden, gehst zu Microsoft hin und sagst, hier, wir machen mal Responsible Disclosure, ich habe hier was gefunden, und Microsoft sagt, ist gerade ganz schlecht, sie bereiten hier gerade neues AI-Tool vor, also wir gucken uns das, sage ich mal, im Jahr an und dann gucken wir mal, dass wir das fixen. Und du hast im Prinzip keine wirkliche Möglichkeit. Und bei Coordinate Disclosure, das ist, was das Google Project Zero da macht, die sagen, okay, Microsoft, ihr habt 3 Monate Zeit, keinen einzigen Tag länger und please, dann fix das. Wenn nicht, gehen wir Full Disclosure. Genau, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, das wird vielleicht dann interessant, was jetzt mit verantwortlichem Verfahren, theoretisch würde ich mal beide darunter fallen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht eher wirklich nur dieses Responsible Disclosure ist, aber schauen wir mal.
Ja, das, was natürlich ein bisschen schade wäre, wenn du tatsächlich jemanden hättest, den du jedes Quartal wieder anhaust, hey, yo, eure Nutzer sind in Gefahr, das ist hier offen und exploitbar und so. Und der Anbieter dich halt jedes Mal wieder aufs nächste Quarter vertröstet, so wie wir mit unserer Monthly-Episode. Ja. Und es einfach über 1,5 Jahre nichts passiert oder so und man irgendwann einfach genug hat und sagt, yo, ich gehe jetzt aber public.
Ja.
Wäre auch irgendwie gemein, wenn man dafür dann juristischen Ärger kriegen könnte, wenn man quasi nachweist, dass man es echt mehrfach und lange versucht hat. Und aber es darf natürlich auch nicht Coordinated Disclosure im Sinne sein von, yo, ich wollte dann morgen damit public gehen, ihr habt dann diese Nacht Zeit, das zu fixen. Ja, schwierig.
Aber das gab es ja auch schon mal bei Google Zero, war das ja schon mal der Fall. Da haben die dann bei Microsoft geliefert und Microsoft gesagt, hier, sorry, wir haben gerade ultra viel zu tun, könnt ihr das nochmal um 1 Woche verzögern? Und Google Zero hat gesagt, fuck you.
Ja.
Und hat nach 3 Monaten einfach veröffentlicht. Ne? Die haben diese eine Woche das war, nicht mehr.
Wir haben den Dienstag Patch Day, da würden wir es dann ausliefern.
Ja, genau.
Die Deadline endet am Samstag oder so. Ja, genau. Und Google hat leider automatisiert nach 90 Tagen. Ja, sorry, ist nach public gegangen. Schade. Ja. Das ist schon gut.
Dann würde ich sagen, dann fahren wir ja mit Zagfault FM eigentlich so einen Responsible Release Zyklus. Ne? Also wenn wir Zeit haben, werden wir eine Aufnahme machen. Vielleicht gehen wir irgendwann über zu der Coordinated Release Date, dass wir jeden
Schauen
Monat
wir mal, ne? Schauen wir mal.
Es wird einfach aufgenommen.
Wenn wir so
was du
sehen.
Am Computer dann machst, dann ist halt dann, ja.
Finde ich gut. Ja. Responsible Release. Das könnte ein Sendungstitel werden.
Ja, das finde ich auch nicht schlecht, ja.
Ja, ja.
Sehr gut.
Auch noch eine Alliteration. Sehr schön.
Jo. Da waren wir jetzt mal, waren wir schon hier fast im Netzpolitik-Mode, ne?
Ja, wirklich.
Ganz, ganz, ganz übel.
Aber da gibt es ja einen anderen Nischen-Podcast
dafür. Ja, genau. Die können das nochmal mehr beleuchten. Gut, und ich glaube, da haben wir jetzt bloß noch so eine Meldung. Ich habe mir das ehrlich gesagt gar nicht angeguckt. Das war bloß, es ist an mir vorbeigescrollt. Wir hatten ja schon auch eine Folge, wo wir uns auch intensiv mit Instant Messaging oder Messaging mit Krypto-Messengern beschäftigt hatten. Und da hatten wir auch Signal genau analysiert. Und einer der großen Nachteile, was auch viele Menschenrechtsorganisationen ein bisschen kritisiert haben, war, dass man für Signal eben dass man die Handynummer auch als Identifier nutzt. Und das war halt immer blöd, weil dann muss ich halt meine Handynummer dort angeben. Und das könnte unter Umständen schon sein, dass ich das eigentlich nicht machen möchte. Und,
Und auch den Kontakten. Ne?
Und den Kontakten dann, richtig, genau. Und das war dann immer auch einer der Vorteile bei Threema, dass man eben eine ID hat und kann quasi mit anderen Leuten chatten, schreiben, ohne dass man jetzt die Handynummer preisgeben muss, sondern rein mit dieser ID geht das eben trotzdem. Und das ging bei Signal nicht, aber es gibt wohl eine Meldung, dass Signal gerade dabei ist, das zu testen. Das heißt, ja, ähnliches Prinzip. Man hat quasi einen Username, den man sich vergeben kann und der wird dann benutzt als Unique Identifier in Signal. Schauen wir mal, ich bin gespannt, würde ich sehr begrüßen, wenn sowas mal reinkommt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Aber ich weiß nicht, wie weit genau der Stand ist, war irgend so ein Forumbeitrag so, wir sind da dran, wir schauen mal.
Genau, ist einfach ein Community-Eintrag, also im Community-Board vom 8. November, dass sie da schon etwas länger dran tüfteln und es jetzt mittlerweile quasi im Staging-Environment läuft. Also so eine Art paralleles Signal-Universum, losgelöst von dem tatsächlichen Prod-Netz, in dem man schon testen kann, indem man sich dann speziellen Staging-Client installiert und darum probiert.
Naja. Hast du sowas? Hast du schon mal gemacht?
Genau. Nee. Na, okay. Ich habe es nur jetzt gerade in dem Artikel gelesen, in dem Post gelesen. Und dann kannst du dort wohl anstatt der Telefonnummer einen Usernamen festlegen und auch Username-Links generieren lassen, mit denen du dann quasi Kontakte adden kannst, ohne die Telefonnummer auszutauschen. Aber ja, sie sagen ein paar rough edges noch, vor allem in der User Experience. Und aber schön, dass es da vorangeht. Ne?
Ja. Gut, das glaube ich. Ja, waren dann so die Hausmeister-Geschichten.
Ja, die Kleinigkeiten und Updates. Ne? Gut, ich habe ein Thema.
Hau raus.
Ein schönes Thema.
Ein schönes Thema.
Und zwar geht es um Windows Hello.
Oh, du hast gesagt, es ist ein schönes Thema.
Das ist ein schönes Thema.
Okay.
Das ist ein Talk auf der Black Hat gewesen.
Okay.
Die haben schön Research vorgestellt.
Okay. Schieß los.
Ja, ich denke, es wird dir gefallen.
Okay.
Also, kurz erstmal, der Research wurde durchgeführt von Timo Teras und Jesse Daguano. Bitte nicht schlagen, wenn die Namen nicht richtig ausgesprochen waren. Ich bin mir sicher, die werden anders ausgesprochen. Von Blackwing Intelligence heißt das Unternehmen wohl. Die wurden tatsächlich beauftragt von Microsoft, sich mal Windows Hello anzusehen. Und zwar geht es um Fingerabdruckscanner in Notebooks.
Okay, sorry, was ist Windows Hello?
Windows Hello ist die Authentisierungslösung von Microsoft für Biometrie.
Ah.
Du kannst halt auch bei den neueren Microsoft Books dich entweder per Face Unlock oder auch teilweise per Fingerabdruckscanner im Notebook, so die ThinkPads haben ja zum Beispiel auch den Fingerabdruckscanner, kannst du dich in dein Windows einloggen.
Mhm. Okay.
Und ja, diese ganze Komponente nennt sich Windows Hello, die eben das handelt.
Vielleicht auch einen Namen geben können, was irgendwie klarer ist, dass es vielleicht so Windows Biometrie oder beim
Ja, gut, aber du musst ja auch mal an den User denken und das muss ja auch eine schöne Story ergeben.
Klar,
und das ist halt das Erste, womit du interagierst, wenn du dein Notebook einschaltest.
Und dann sagst du Hello.
Das ist doch ganz nett, das Windows Hello. Beim Face Unlock ja quasi tatsächlich schon. Da musst du dann halt einmal reingucken und dann bist du auf deinem Desktop oder eben den Finger auf den Fingerabdruckscanner legen. Und hier ging es eben genau um diese Fingerabdruckscanner. Ob die gut genug funktionieren. Ja, von Microsoft beauftragt und die beiden haben sich drei Geräte angesehen und einen schönen Talk gehalten, beziehungsweise auch schöne Blogartikel dazu geschrieben. Und zwar geht es um drei Geräte. Es geht einmal um das Dell Inspiron 15. Da steckt ein Fingerabdrucksensor von Goodix drin. Dann geht es um das ThinkPad T14S. Da steckt ein Fingerabdruckscanner von Synaptics drin.
Na, so einen habe ich auch.
Also und Synaptics. Es würde ich jetzt nicht mit angeben, aber dazu gleich mehr.
Habe ich doch nicht.
Und es ging um das Microsoft Surface Pro X. Da steckt ein Sensor von ELAN, also ELAN drin.
Mhm.
Und so allgemein zu der Funktionsweise. Alle diese Sensoren funktionieren nach dem Prinzip von MOC. Das steht für Match on Chip. Das heißt, der Chip selber entscheidet, ob das jetzt eine gültige
Authentifizierung
war oder nicht.
Ja, das klingt schon eigentlich nach einer guten Idee, finde ich. Also,
ja, klar. Ich
lass den Chip entscheiden.
Dann kommst du jetzt natürlich mit deinem Hintergrundwissen und sagst dann, das ist ja albern. Dann baue ich da einfach meinen Chip dran, der immer sagt, jawohl und so, ist alles super hier, ist der richtige Fingerabdruck, bitte Vollzugriff. Natürlich, aber das sind ja keine Idioten, die haben sich Gedanken gemacht.
Selbstverständlich.
Das kann, so einfach soll es nicht passieren. Und dafür gibt es das SDCP. Das ist das Secure Device Connection Protocol.
Okay.
Und das kann man ja in der Welt, in der wir jetzt leben, schon so schön bauen, dass zum Beispiel der Sensor sich auch selber authentisiert und das Betriebssystem weiß, das ist genau der Sensor, den ich kenne, mit dem ich vorher gekoppelt wurde. Da gibt es ja Krypto-Verfahren für. Und auch die User, die der Sensor angeblich erkennt, können ja auch irgendwie nicht beliebig sein, sondern auch sich irgendwie authentisieren. Also dieses SDCP, Secure Device Connection Protocol, ist dafür da, einen sicheren Kanal zwischen Host und Sensor zu haben. Und dass der Host auch quasi sicherstellen kann, dass er mit einem trusted und healthy Sensor spricht. Und ja, die Firmware kann zum Beispiel auch gegen eine Root of Trust evaluiert werden.
Okay.
Die beispielsweise irgendwie ins UEFI vom Host mit reingebacken wird und der Sensor Kryptomaterial enthält und alles signiert und es ist ja alles möglich.
Mhm.
Genau, und dann gibt es eben in diesem Protokoll hauptsächlich zwei vorgesehene Operationen und das ist dann logischerweise einmal das Enrollment und einmal das Identify. Mhm. Also du willst Fingerabdrücke im Sensor hinterlegen können und der soll die halt auch identifizieren können und dann sagen, jo, das ist der User hier. Und ja, auch das könnte man schön absichern irgendwie über eine anständige Authorization via Mac zum Beispiel.
Mhm.
Ja, aber kommen wir dazu, wie die Dinge tatsächlich gebaut sind. Also die haben sich ja wirklich viel Mühe gegeben, um sich das alles gründlich anzusehen. Starten wir mal mit dem Goodix-Sensor, der in dem Dell Inspiron eingebaut ist.
Mhm.
Also Authentication ist vorhanden, das ist schon mal ganz gut. Und sogar das Enrollment über Windows folgt der SDCP-Spec. Mhm. Also die extra dafür gebaut wurde, dass solch eine Kommunikation solide ist. Ein Problem, was sie hier festgestellt haben, dass das auf Windows so ist, auf Linux aber nicht.
Okay, also dieses SDCP-Spec ist dort nicht
implementiert oder wird nicht verwendet, wenn du diesen Fingerabdruckscanner auf Linux nutzt.
Okay, also muss im Betriebssystem, damit die Kommunikation mit dem Fingerprint-Sensor dann stattfinden kann. Was heißt das dann? Also heißt das dann, dass ich den unter Linux nicht nutzen kann oder dann geht geht's halt Klartext durch den over the wire?
Ich weiß nicht, ob Klartext, aber zumindest wohl nicht authentisiert.
Ja, okay.
Und da haben sie ein bisschen weiter geforscht. Okay, Windows, das sieht ja schon mal ganz gut aus, aber unter Linux nicht. Wie läuft es denn dann überhaupt dann irgendwie, wenn du Linux und Windows und überhaupt? Und dann haben sie festgestellt, dieser Sensor enthält zwei Datenbanken. Eine für Windows und eine für Non-Windows-Systems. Und die von Windows, die ist halt schön nach SDCP und die Non-Windows eben nicht. Und dann haben sie so ein bisschen rumgespielt, wie das funktioniert. Und du kannst diesem Sensor wohl sagen, wechsel mal die Datenbank zu Windows oder Non-Windows.
Okay.
Und dieser Wechsel ist nicht authenticated.
Ah, klar.
In irgendeiner Weise.
Geht ja nicht.
Du kannst dem das einfach schicken.
Geht ja nicht, weil dazu müsstest du das ja haben. Ne? Also es kann ja gar nicht
anders. Genau, könnte ein Linux ja nicht sagen, nimm mal jetzt die Linux-Datenbank, damit wir jetzt sprechen können.
Ja.
Ja, okay. Aber dann haben sie sich gedacht, okay, wir könnten ja eventuell vielleicht einen Fingerabdruck komplett ungeschützt in Linux enrollen irgendwie und den dann versuchen in Windows zu verwenden, damit der Sensor sagt, all good, und dann lässt er uns rein. Da gibt es aber mehrere Probleme. Also einmal brauchst du die User-ID. Die User-ID ist ein Merkmal, was mit diesem in Teil der Datenstruktur von dem Fingerprint ist. Also die richtige User-ID müsste vom Sensor authentisiert werden. Und auf Windows ist da ja eigentlich auch ein Mac mit dabei, den der Sensor mitschickt.
Also Message Authentication Code, ne?
Genau, weil da haben wir ja schön SDCP, und wenn dann diese Linux-Datenbank aktiv ist, die auch gar nicht den Mac zu dem User und sowas hat, wird Windows ja nicht sagen, ja klar, passt. So, wenn du sagst, User-ID 12 darf rein, dann darf die rein, würde Windows ja sagen, hier fehlt ja der Mac. Oder? haben sie sich gedacht.
Ja.
Und ja, es ist tatsächlich so, dass dieser Schritt nicht stattfindet. Du kannst den halt zur Linux-DB wechseln, kannst deinen Fingerabdruck da enrollen, kannst dann das Windows booten. Der ist dann noch im Linux-Mode, der Sensor, und muss dann nur die User-ID matchen. Und tatsächlich den fertigen Exploit, den sie dann gebaut haben, du entfernst den Fingerabdrucksensor, also du unpluggst den einfach und steckst einen Raspberry Pi 4 dazwischen. Haben sie jetzt gemacht, weil es einfacher war, weil du da einfache Programme schreiben kannst. Du könntest noch kleinere USB-Geräte, die du vielleicht dann sogar einbaust oder so. Aber jetzt
klar,
für den POC haben sie einen Raspberry Pi 4 genommen und haben dann festgestellt, dass sie damit sogar die User-ID enumerieren können bei Windows. Also du kannst dann das Windows booten mit dem Raspberry Pi, der sagt, er wäre der Sensor, und kannst dann User-IDs enumerieren.
Was meinst du damit?
Ich habe die Details dazu nicht gesehen. Du musst ja herausfinden, der Windows-User, für den du dich einloggen möchtest, welche User-ID dieser Fingerprint hat.
Und die gehen dann einfach durch und gucken quasi, was davon
ist. Genau, ich stelle mir das so vor, die können da durchgehen und Windows sagt dann, kenne ich nicht den User. Ah, okay, ja, für den können wir uns gerne authentifizieren. Ja, okay. Und das heißt, die booten dann Windows mit ihrem Raspberry Pi angeschlossen und kriegen die User-ID raus von dem User. Dann switchen sie den Sensor in den Linux-Modus, enrollen ihren eigenen Fingerprint mit der User-ID, die sie vorher enumeriert haben. Und dann steckst du den Fingerabdrucksensor wieder an, bootest Windows und loggst dich mit deinem Fingerabdruck ein.
Aber du, also das habe ich jetzt das nicht ganz verstanden, aber du brauchst noch irgendwie einen Abdruck oder brauchst du keinen?
Nee, deinen hast du dann enrolled.
Ach, deinen eigenen.
Dadurch, dass der Linux-Mode komplett unauthenticated ist,
kannst
und
du, ja,
Windows, ja, den auch ohne die Mac, die beim Enrollment eigentlich generiert wird und die der Sensor mitliefern sollte, aber wenn der im Linux-Modus ist, dann frisst Windows das einfach so. So ist eigentlich die User-ID das einzige Attribut, was passen muss. Und du kannst dann quasi mit einem Raspberry Pi, den du als Sensor anschließt, die User-IDs enumerieren, indem du das Protokoll sprichst. dann mit dem Sensor reden und das unauthenticated Paket senden, geh mal bitte jetzt zur LinuxDB und die bleibt dann auch aktiv, bis wieder aktiv auf Windows umgestellt wird.
Mhm.
Kannst dann deinen eigenen Angreifer-Fingerabdruck enrollen mit der User-ID von dem Windows-Account, den du übernehmen möchtest. Und dann steckst du den Sensor wieder an, bootest Windows und loggst dich mit deinem Fingerprint ein.
Das ist super. Drin. Also faktisch ist Linux schuld.
Kann man so sagen, wieder mal,
ja,
ne?
Ja,
Audio können sie nicht, Fingerabdrücke können sie nicht,
ja.
Echt fragwürdig. Und
ja,
dabei ist also, ja das, ist ja jetzt ja des Linux-Desktops, ne? Also so nicht.
Ja, aber das ist nur deswegen, weil sie jetzt auch Bluescreen haben, ne? Systemd.
Hab ich gesehen. Ja.
Seitdem, glaube ich, jetzt ist der Weg geebnet für hier auf the Linux-Desktop. Aber ja, spannend. Das ist ja verrückt. Aber du hast das jetzt auch so Linux, also es könnte ja auch ein anderes Betriebssystem sein. Wie, weiß ich nicht.
Ja, weiß ich
MS-DOS
nicht, ob anders
oder
tatsächlich noch genutzt wird.
Ja.
Solaris, Temple OS.
Ja.
You name it. Ja, also ganz schön spooky, wenn man sich das vorstellt. Also angenommen, du machst diesen Login über den Fingerabdrucksensor. Wenn du dein Notebook verlierst, kann halt jemand einfach in deinen Account rein, dennoch, ne?
Das ist echt
und das witzig. Ist, ich glaube, da kann ja auch die BitLocker-Disk-Krypto dranhängen.
Ja.
Also deine Daten wären dann offen.
Ja.
Also da liegt der Key dann im TPM, aber das OS macht ja den, wenn Secure Boot erfolgreich ist, das TPM auf, der User sich authentifiziert hat und das wird alles in den Sensor gelegt und dann wird auch einfach nicht drauf geguckt, ob jetzt auch wirklich der Authenticated Fingerabdruck zurückkommt. So, aber okay.
War
jetzt der erste, den sie sich angesehen haben. Gucken wir mal weiter.
Dell.
Synaptic-Sensor auf dem ThinkPad.
Los.
Ist halt Lenovo, wird auch viel im Business-Kontext genutzt.
Ja, die sind sicher. Bin mir sicher.
Mega, mega anders. Läuft alles sehr ähnlich. Das gesamte Handling. Auf Windows so, auf Linux so, zwei Datenbanken, bla bla bla.
Ha.
Aber natürlich viel cleverer gelöst. Die gesamte Kommunikation ist einmal in TLS gerappt.
Siehst du?
Was dir natürlich gute Sicherheitsgarantien gibt. Ne? TLS bietet dir Authentisierung, bietet dir Integrity und bietet dir Confidentiality. Also alles gut. Ne? Die haben tatsächlich lange daran reverse-engineert, haben sie geschrieben. Das Reverse-Engineering wurde noch erschwert, indem die Implementierung von TLS wohl ein bisschen weird ist, so hatten sie das beschrieben, aber leider doch sicher vom TLS her. Aber irgendwie werden ein paar Header-Fields sonderbar genutzt und die waren dann erst sehr verwirrt und es hat denen sehr viel mehr Arbeit beschert. Aber nachdem sie dann durch waren, haben sie festgestellt, okay, da sind doch schon einige Eigenarten drin, aber die Implementierung ist halt doch leider TLS. Machen wir nichts dran. Ja, dann haben sie aber festgestellt, der Host kann aus dem Sensor die Zertifikate und Private Keys abfragen und kriegt sie dann auch vom Sensor.
Der Host ist in dem Fall dann das Betriebssystem.
Genau.
Das heißt, das Betriebssystem fragt beim Fingerabdruckscanner an, so bitte, 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 gib mir einmal deine Private Keys und dann sagt er, ja, bist du der Host, bist du Chef hier.
Ja, aber die sind verschlüsselt.
Siehst du mal.
Und dann haben sie ein bisschen reverse-engineert und dann haben sie festgestellt, dass der Schlüssel berechnet wird aus dem Produktnamen und der Seriennummer des Notebooks, den man zum Beispiel im BIOS einsehen kann. Oder wenn jetzt jemand sehr sicherheitsaffin ist wie du und das BIOS mit einem Passwort geschützt hat, dann kannst du die auch vom Sticker auf der Rückseite des Notebooks ablesen. Und damit kannst du dann dieselbe Attacke fahren.
Okay.
Wie gegen den Codex-Sensor.
Okay, aber wenn das jetzt nicht, also das finde ich spannend, aber wenn das jetzt nicht, wenn der Private Key jetzt, also beziehungsweise der Schlüssel für den Private Key jetzt nicht so einfach möglich wäre, aber stopp, jetzt ist es aber dann so, dass du ja mindestens schon mal für einen Angriff schon mal Zugriff aufs Betriebssystem haben musst, richtig?
Ja.
Also das heißt, du müsstest mindestens einmal...
Ach so, nee, nee. Nee.
Weil du hast doch gesagt, der Host fragt den Sensor ab, gib mir mal den Private Key. Aber dann muss ja das ist ja Host ist Betriebssystem. Das heißt, ich muss ja schon Zugriff auf das Betriebssystem haben.
Das kannst du von überall machen.
Ah, okay.
Aber das ist ja dann verschlüsselt.
Ach so, ja. Okay.
Mit Modellname und Seriennummer.
Verstehe, das heißt
von dem Host. Also nur der legitime Host kann das entschlüsseln. Weil es käme ja keiner auf die Idee, die Daten von der Rückseite abzulesen und den Schlüssel selber zu generieren und das dann zu entschlüsseln.
Na. Und wenn ich jetzt den Private Key habe, dann kann ich quasi mit dem Gerät eine valide TLS-Kommunikation aufbauen und dann kann ich sagen, guck mal, hier ist ein Fingerabdruck, speichere den mal in die Non-Windows-Datenbank und dann ist alles gut.
Verrückt. Innerhalb von TLS läuft das alles ziemlich ähnlich zu dem GUDIC-Sensor ab mit den zwei Datenbanken.
Ja. Ja, cool, witzig, ja.
Ja.
Das ist, aber gut. Interessant finde ich, dass Lenovo oder beziehungsweise da, wie das Synaptics da nochmal versucht hat, ein bisschen besser zu sein, auch wenn es dann, es hat nicht ganz gereicht. Ja? Aber wer kommt denn auch auf sowas? Wer wird denn jetzt den Private Key, wer wird denn diesen Sticker da lesen? Macht ja keiner.
Ich weiß, ja, vor allem, der ist ja auch auf der Unterseite.
Ja,
musst du das ganze Ding ja anheben und umdrehen. Und dann siehst du wahrscheinlich eh das Post-it mit dem Login-Passwort auf der Unterseite kleben und dann brauchst du auch nicht mehr den Fingerabdrucksensor. Unterseite Notebook ist ein sicherer Ort für solche Geheimnisse.
Ja.
Ja, also auch noch Luft, sagen wir mal.
Mhm.
Warte, lass mich, wir hatten noch ein Notebook. Hier habe ich gerade eine kleine Ungereimtheit in meinen Notizen entdeckt. Tage 2, Tage 3.
Sag das mit den Notizen nicht so laut, sonst denken die Leute, wir wären vorbereitet. Machen wir alles aus der Hüfte.
Nee, gut. Ja, drittes Gerät war das Microsoft Surface Pro X, was einen ELAN-Sensor enthält. Und da haben sie schon gesagt, oh Gott, wir haben so viel Zeit verbraten, beim ersten schon das alles rauszufinden, beim zweiten nochmal so viele Tage verballert, um diesen TLS-Stack und alles zu reverse-engineeren, bla bla bla. Jetzt haben wir echt noch ganz wenig Zeit fürs dritte, jetzt kommen wir kaum dazu, da nochmal gründlich irgendwie zu gucken. Ja, schauen wir schnell rein und müssen dann sagen, hat leider nicht gereicht in der Zeit. Schauen halt mal schnell rein, obwohl das quasi das Microsoft-Book ist.
Na klar, das ist ja diese Non-Windows-Datenbank gar nicht, ne?
Gar kein SDCP wird verwendet, das Secure Device Connection Protocol. Gar keine ernsthafte Authentication in place. Und es ist einfach nur Cleartext USB Communication. Und tatsächlich die einzige Art Check, die irgendwie stattfindet, wo du irgendwie eine richtige Antwort drauf geben musst, damit das System aufgeht, ist die Frage von Windows, wie viel Fingerprints der Sensor enrolled hat. Das ist halt N, die muss korrekt sein und dann akzeptiert Windows dich als Instanz an.
Verstehe. Das heißt aber, ich gehe nicht davon aus, dass ich, wenn ich einmal eine falsche Meldung gegeben habe, dass ich dann geblockt werde, oder?
Nee, aber da der Check auch komplett nicht in irgendeiner Form authentisiert ist, kannst du den Sensor auch einfach fragen.
Ja, okay. Ist okay, ja, noch
also
einfacher.
Also die Kommunikation zwischen Windows und dem Sensor ist im Wesentlichen so, dass Windows den Sensor fragt, kennst du die User-ID so und so? Und der Sensor sagt ja.
Ja.
Und Windows fragt, wie viele Fingerprints hast du denn für den? Mhm. Und der Sensor gibt eine Zahl N zurück. Und dann sagt Windows Identify und dann schickt der Sensor die User-ID zurück.
Also das ist im Prinzip, wenn du vor einem Haus stehst und dann klingelst du und dann sagt die Tür, nee, du darfst hier nicht rein. Und dann fragt die, wie viele Leute wohnen in dem Haus? Und dann guckst du auf das Klingelschild und sagst, es sind 3. Und dann sagt die, ja, ist richtig, und macht die Tür auf.
Genau.
Ja.
Aber du weißt es ja nicht. Das ist ja ungefähr vergleichbar. Du weißt nicht, wie viele Fingerprints der User enrolled hat. Vielleicht nur ein Finger.
Ach so, okay, es können noch mehr Finger. Klar.
Tja. Und genauso ist es, aber die Analogie ist schon ganz gut, weil beim Haus weißt du es vielleicht auch nicht, wie der Name auf der Klingel steht. Da können auch mehrere Leute mit demselben Namen wohnen. Ungefähr so ist es. Aber ja, tatsächlich ist dann auch die Lösung, das zu umgehen, einfach genauso, dass du jemanden, der im Haus wohnst, einfach fragst, hör mal, wie viele Leute wohnen hier eigentlich?
Ja.
Sagt er 4. Also genau, du fragst einfach, du selber fragst den Sensor einfach, hey, hör mal, kennst du User-ID so und so? Sagt der Sensor halt ja. Dann sagst du, wie viele Fingerprints hast du für den? Dann sagt der Sensor halt N. Dann hast du dein N.
Ja.
Und um das Notebook zu überlisten, tatsächlich, du steckst einfach ein USB-Gerät an, musst genau die USB-IDs vom Sensor angeben, irgendwie VID und SID, da gibt es ja irgendwie zwei so diese Kennnummern. Unter genau denen meldest du dich an und dann bootest du hoch und dann spielst du den Dialog mit. Und du musst halt nur dieses N kennen, was der Sensor dir bereitwillig gibt, und dann bist du eingeloggt.
Nice.
Also zum Glück war das alles nicht so komplex zu reverse-engineeren, dass sie das dann noch in ihrer wenigen Restzeit, die beauftragt wurde, schaffen konnten, ja.
Das ist ja sehr witzig.
Also ja.
Verrückt auch. Ich meine, dass jetzt Microsoft selber sich nicht an ihre eigenen Vorgaben hält. Also ich meine, bei Dell wird SDCP gesprochen, bei Synaptex wird SDCP gesprochen. Ja.
Also es ist tatsächlich, dass sie halt sagen, als Empfehlung geben, macht auf jeden Fall mal SDCP alle. Das sieht gut aus. Also ihr solltet auf jeden Fall dieses Protokoll sprechen, weil genau dafür ist es da. Und sie sagen auch, vom Reverse Engineering, die Codequalität in den Sensoren hat überall miese Beigeschmäcker hinterlassen. macht auch ruhig mal ein Third-Party-Audit von eurer Implementierung vom SDCP.
Ein Geschmäckle.
Und damit würdet ihr schon viel Gutes tun dafür. Also einfach nur das Protokoll, was da ist, verwenden und vielleicht auch nochmal sicherstellen, dass die Implementierung sauber ist, mal jemand drauf gucken lassen, dann wäre schon sehr viel gewonnen. Und sie helfen natürlich auch gerne dabei.
Ja, cool. Das ist echt interessant. Also auf jeden Fall ein interessante Findings, die sie da haben.
Total.
Bestärkt einen natürlich auch nochmal in, Biometrie schön und gut, aber halt, ist halt auch blöd. Ne? Auf der einen Seite, Fingerabdruck ist draußen, da hatten wir auch schon mal eine Folge über Biometrie. Ich glaube, das hatten wir auch bei Authentifizierung und Autorisierung, hatten wir das ja auch schon mal besprochen, wie wir so zu Biometrie stehen. Aber wenn natürlich im Prinzip auch so der Chip entscheidet, wann das jetzt okay war oder nicht, gibt es natürlich eine ganze Vielzahl an Angriffen, wie man jetzt hier schon auch gesehen hat. Ne? Also vielleicht dann doch andere Möglichkeiten nutzen. Oder es vielleicht nur als zweiten Faktor oder so weiter. Gibt ja da mehr Punkte.
Ja.
Ja.
Ja. Und also vor allem, sie schließen auch noch ein bisschen ab mit Future Research. Sie haben sich ja tatsächlich jetzt nur, in Anführungszeichen, die Kommunikation zwischen Sensor und Host angesehen, weil da eben dieses Match-on-Chip-Prinzip hier funktioniert.
Genau.
Und sie sagen halt auch, Codequalität hat jetzt nicht den besten Eindruck hinterlassen. Wir haben ja jetzt noch gar nicht mal geguckt oder gefasst oder so, ob es Memory Corruption gibt im Chip selber, mit dem du dann irgendwie alles Mögliche übernehmen oder verändern könntest. Wir haben auch nicht geguckt, ob es jetzt irgendwie noch Hidden Functionalities gibt, irgendwelche Debug-Modes, in denen du irgendwie rumfuschen kannst. Sowas haben wir auch alles nicht gesehen. Und vor allem haben wir auch noch gar nicht die Kategorie von direkten Hardware-Angriffen aufgemacht, ne? Irgendwie kannst du da irgendwie per JTAG rangehen, Power-Glitching, Voltage-Attacks, irgendwie lauter Hardware-Angriffe, die mittlerweile, hast du ja auch schon einen guten Katalog von solchen Angriffen, das alles haben sie sich ja noch gar nicht angesehen. Oder irgendwelche Side-Channel-Attacks. Sie haben jetzt einfach nur mal das Protokoll zwischen Operating System und dem Chip mal drauf geguckt und da hat es schon gehagelt. Ja, da ist noch Luft.
Einfach alles kaputt. Alles kaputt. Genau. Aber das ist spannend. Also würde im Prinzip, aber das heißt natürlich jetzt im Prinzip, dass wenn man unter Linux quasi den Fingerabdrucksensor benutzt, das ist auf jeden Fall kaputt. Weil da wird ja vermutlich gar nicht mal dieses SDCP benutzt.
Ja.
Und das klingt gut zu wissen. So.
Ich sehe dich gerade mit dem Presslufthammer, wie du den Fingerabdrucksensor aus deinem Notebook raus operierst.
Ja.
Ja, ja.
Also ich hatte es in der Tat einfach mal getestet, ob der überhaupt geht. Also wenn du so ein neues Notebook hast, dann sagst du so, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie das Ding, geht das überhaupt? Kann ich das irgendwie mit Login nutzen und so weiter? Ich habe es in der Tat nur für, ich glaube, dreimal ist das Sudo-Passwort falsch, dann kann ich quasi auf den Fingerprint wechseln. Aber das werde ich vielleicht auch wieder ausbauen.
Vielleicht schon, ne? Ja. Kann ein Angreifer hinkriegen, dreimal das falsche Passwort einzugeben.
Ja, das ist genau. Ja. Ja, witzig.
Ja, du hast jetzt öffentlich drüber gesprochen, vielleicht stellst du das zeitnah ab.
Ja, wenn ich drüber spreche, dann mache ich es vielleicht auch eher, ne?
Ja, ja, ratsam.
Ja.
Okay, siehste, ich wusste, dass das Thema dir gefällt.
Nee, das ist gut, das hat mir in der Tat gefallen, ja. Ja, und das nur, also bei zwei Punkten, das alles nur wegen Linux. Gut, das dritte Punkt ist hauptsächlich Microsoft-Fail. Also das gefällt mir, also das, der Geschmack war dann wieder, da dachte ich mir schon, das ist ein bisschen negativ alles wieder, aber
ne, ja,
passt.
Oder Elan, dieser Hersteller eben.
Ja,
ich weiß
ja
nicht, wem man da, aber ja.
Die Schuld geben kann, ja.
Hm.
Gut, du hattest ja schon Glitches angesprochen. Es gab wieder auch ein Blogartikel.
Entschuldige kurz, für die automatisch generierten Chapter Marks, dies ist jetzt ein neues Thema.
Ach so, ich habe ehrlich gesagt gar nicht gedrückt, ne? Hätte ich mal machen können.
Haben wir die nicht letztes Mal auch generieren lassen?
Ja, ja, richtig. Deswegen,
dann musst du gar nicht drücken, ne?
Ja, soll ich nicht drücken dann? Weil ich könnte ja jetzt
drücken. Ich habe ja gerade extra nochmal ausgesprochen.
Ja, okay.
Damit, jetzt kriegen wir wahrscheinlich ein eigenes Chapter für die Diskussion, wie wir unsere Chapter Marks machen. Finde ich auch gut.
Ja.
Okay, aber sorry, zurück zum Thema.
Ja.
Du hattest von einem Blogartikel gesprochen.
Genau. Ja, das ist der Tavis Ormandi, über den wir ja schon mehrfach in dieser Sendung mal berichtet haben, weil der immer wieder ziemlich coolen Research macht. Und genau, der Angriff ist jetzt auch wieder nicht so ganz einfach, sehr, sehr hardware-nah. Und interessant fand ich, wie er das gefunden hat, und die Implikationen davon sind auch noch nicht klar. Also da ist noch ein großes Fragezeichen. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ja geil, jetzt können wir damit Remote Code Execution machen. Da ist noch ein Fragezeichen dran. Aber das Verhalten ist sehr seltsam. Naja, vermutet, da geht was. Okay. Der Angriff oder der Blogartikel heißt Raptor. Und wir müssen runter in die Hardware gehen, und zwar so tief, dass wir uns Assembler angucken. Ich gehe mal davon aus, dass alle unsere Hörer fließend Assembler sprechen und ja, den Advent of Code in 3 Minuten in Assembler runterprogrammieren, sehe ich jetzt. Das ist ja unsere Zielgruppe, ja, die wir hatten, und ja.
Dann kannst du den Assembler auch einfach diktieren und dann parsen sie ihn im Kopf.
Ja, und dann wird schon klar sein, was passiert. Ne?
Ja, genau. Okay.
Ja, es geht um x86 Assembler und es geht um eine Besonderheit, die dort geht. Und zwar gibt es Prefixes für Instruktionen. Also es gibt, und er wird jetzt hier als Beispiel genommen, es gibt eine Instruktion, die heißt MoveSB, wo wir quasi Speicher von Source to Destination irgendwo hin verschieben. Und es gibt, man kann bei bestimmten Instruktionen einen Prefix setzen, wie zum Beispiel REP für Repeat This Instruction, so und so oft, bis halt kein Speicher mehr da ist an der Stelle. Ja, genau. Jetzt ist es so, dass diese Instruktionen eben, also diese Prefixes für einige Instruktionen funktioniert und für einige nicht. Also die haben, da geht dieses Repeat zum Beispiel einfach nicht. Und was im Prinzip so die Regel dazu ist, wenn ich jetzt einen Prefix habe für eine Instruktion, wo das keinen Sinn ergibt, dann wird das ignoriert. Und das ist auch für die Assembler Compiler wichtig, weil wir damit teilweise Memory Alignment machen können. Also das heißt, wir können theoretisch sowas machen wie Repeat, 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 Move SB, und dann passt das im Prinzip genau in den Speicherbereich, der noch dafür frei ist. Also wir können diese Prefixes, wenn die sowieso ignoriert werden vom CPU, können wir, also nutzt der Compiler das, um das Ganze zu alignen. Das ist also ein Feature, dass das ignoriert wird. Ja?
Okay. Ja.
Gut. Jetzt gibt es eine Instruktion, die besonders interessant ist. Jetzt müssen wir uns allerdings vorstellen, wir hatten auch schon mal gesprochen, glaube ich, über Speicher, grundsätzlich bei Memory Corruptions. Da hatten wir gesagt, da gibt es den Arbeitsspeicher. Es gibt aber auf dem Prozessor selber gibt es eben SRAM, für Cache-Speicher und für die Register, der eben ganz besonders schnell ist. Der ist deshalb schnell, weil er eben direkt auf dem Prozessor ist. Wir brauchen nicht irgendwie erst über den Bus zum Arbeitsspeicher und bitte, lieber Arbeitsspeicher, gib mir mal den Kram, sondern es ist direkt auf dem Prozessor drauf. Und diese Register, dafür gab es bei i386 gab es drei acht General-Purpose-Register, acht Stück, und die konnten mit 3-Bit quasi angesprochen werden. Das heißt, wenn wir uns jetzt überlegen, jetzt gibt es einen Opcode und dann mussten wir Source und Destination, dann braucht ihr die Source 3-Bits und die Destinations 3-Bits, weil wir eben dort die Register ansprechen.
Mhm.
Okay, also soweit, glaube ich, viel passiert. Aber jetzt ist es interessant, also ich habe letztens vielleicht mal kurz als Zwischeneinsatz, ich habe letztens einen Podcast gehört zu dem Pentium-Prozessor, die ich extrem spannend fand. Ich dachte, das geht so ein bisschen sehr High-Level, aber eigentlich sind die da extrem tief in die ganze Thematik Pentium-Prozessor reingegangen. Der hatte ja auch Bugs da drin. Der hatte einen FDIF-Bug da drin, womit er Floating-Operationen nicht mehr durchführen kann. Also ich fand, vielleicht können wir den verlinken, fand ich auch sehr, sehr interessant, wer sich so für wie Low-Level-Kram interessiert, wie Prozessor funktionieren. Ich fand die Geschichte auch nochmal ganz interessant zwischen RISC und CISC und so weiter. Also kann ich an der Stelle eine kleine Hörempfehlung auch an der Stelle mal geben. Genau, aber zurück zum Thema. Jetzt haben wir acht Register und wir können die über 3-Bits machen. Ja, jetzt gehen wir aber einen Schritt weiter. Und zwar jetzt muss ich kurz gucken, dass ich das richtig hinkriege. Genau, jetzt kam die x86-64-Bit-Architektur und die hat 8 weitere Register bekommen. Ja, das ist jetzt ein bisschen ungünstig, weil wir brauchen nämlich jetzt für die Adressierung 1 Bit mehr. Also wir brauchen jetzt 4 Bits, um quasi die 16 anzusprechen. So, und wo nehmen, wenn nicht klauen? Und im Prinzip passiert das genau so. Und zwar, es gibt jetzt eben dafür, für diesen Fall, gibt es ein extra Prefix, das nennt sich REX. Und dieses REX, das ist ein Byte-Register, was aber nur 4 Bits braucht. Das heißt, wir haben 4 Bits, die extra sind, die wir für genau dieses, oh Mist, wir sprechen jetzt einen Operator, einen Register an, was mehr Bits braucht, dafür nutzen können. Also wir stellen quasi dieses REX-Prefix quasi vor die Instruktion und haben dann 4 Bits zusätzlich für die Ansprechung von weiteren Registern. Gut. Interessanterweise haben die bereits angekündigt, dass Intel jetzt auch noch weitere Register integriert. Also wie das funktioniert, werden wir mal schauen. Okay, jetzt gibt es vielleicht, also das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Ich würde jetzt diese Punkte, die dort alle drin vorkommen, nicht unbedingt bis ins letzte Detail beschreiben. Was er gemacht hat, und da hatten wir schon mal uns unterhalten, glaube ich, bei Zenbleed hatten wir uns da schon mal rausgeguckt. Und was der Tavis das gemacht hat, er baut quasi ein Oracle Serialization. Das ist im Prinzip Fuzzing für CPUs. Und zwar, was er damit macht, er baut sich ein zufälliges Assembler-Programm, lässt das ausführen, guckt quasi, was der Output ist und macht das Gleiche in einer Testumgebung für diesen Prozessor. Und im Prinzip muss ja immer die Ergebnisse zwischen diesen beiden zufällig erstellten Assembler-Programmen immer übereinstimmen. Und wenn die jetzt aber an irgendeiner Stelle nicht übereinstimmen, ist es ein Indikator, dass er vielleicht was gefunden hat, wo der Prozessor nicht richtig funktioniert. Ja. Und darüber hat er quasi gefunden, dass diese Prefixes bei einem bestimmten Feature, und zwar nennt sich das, lass mich kurz gucken, Fast Short Repeat Move. Wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen, ich weiß, es ist eigentlich nicht wichtig für den eigentlichen Punkt. Es gibt quasi dieses ERMS, das nennt sich Enhanced Repeat Move in Store. Das ist im Prinzip eine Verbesserung, eine Beschleunigung für Strings hin und her schieben. Und das Problem ist allerdings, das funktioniert, da muss eine gewisse Vorarbeit geleistet werden und die rentiert sich nicht für kleine Strings. Und deswegen ist jetzt in dieser neuen Prozessorarchitektur ist quasi, in Ice Lake ist dieses F Fast Short Repeat Move. Das heißt, wir haben jetzt auch eine ähnliche Performance für kleine Strings. Und diese Prefixes, also bestimmte Prefixes in Zusammenarbeit mit diesem Fast Short Repeat Move führt zu einem Glitch. Dieser Glitch bedeutet, dass plötzlich der Instruction Pointer komische Werte hat, dass der Prozessor quasi an dieser Stelle ganz seltsam funktioniert. Und er meinte, wenn der Instruction Pointer komische Dinge tut, das könnte unter Umständen dann auch bewusst massiert werden, dass wir unter Umständen auch Code Execution machen könnten. Soweit sind wir noch nicht. Aber genau, er hat auf jeden Fall schon mal gezeigt, dass er hatte das jetzt auch mehrfach ausprobiert und ist sogar so, dass, also was er zumindest erzeugen kann, ist, dass das ganze System freest. Also Denial of Service wäre an der Stelle schon denkbar. Das hat er auch bei virtuellen Maschinen getestet. Kein Problem. Ja? Also interessant, wie das im Prinzip in die weite Richtung geht, ob man das noch mehr massieren kann, um ja vielleicht diesen Glitch auszunutzen. Und ab diesem Glitch funktioniert der Prozessor auch nicht mehr deterministisch. Also dann macht er eben ganz seltsame Dinge. Ja. Also ich finde diese Artikel von teilweise immer ganz interessant, weil es immer schon so ein Deep Dive in Prozessorkram ist, in dem man eigentlich ja oft nicht so tief drinsteckt. Und interessant fand ich eben auf der einen Seite, haben wir bei Zenbleed ja schon kurz drüber gesprochen, wie das mittlerweile rauskommt. Und wir hatten ja auch über mal Fuzzing. Also Fuzzing ist im Prinzip, wir gucken uns mal an, wenn wir zufällig generierte Input generieren, ab welchem Zeitpunkt stürzt der Prozess ab, und das ist dann immer ein Indikator für, da könnte vielleicht ein interessantes Security-Problem sein. So, und im Prinzip hier mit diesem Oracle Serialization baut er sich jetzt zufällig erstellte Assembler-Programme und testet die und schaut quasi den Output zwischen zwei Systemen, und wenn der nicht übereinstimmt, dann funktioniert irgendwie was nicht. Also entweder die Spezifikation falsch oder der CPU hat einen Bug. Ja.
Okay.
Ja, also es ist jetzt nicht Remote Code Execution oder ich komme um den System-Ding rein, aber ich fand ich das ganz interessant, ja, mal ein bisschen, weil das ist im Prinzip, haben wir das, würde ich mal so ein bisschen sagen, seit einigen Zeit, ja, guckt die Research-Community deutlich vermehrt auf Prozessoren, ja, weil die wurden immer optimiert Geschwindigkeit und irgendwann hat man dann angefangen, so, könnte ich daraus vielleicht Dinge lesen, die ich nicht erlaubt bin, oder kann ich plötzlich Dinge tun? Du hattest ja vorhin auch schon so Voltage Attacks auch genannt. Was passiert, wenn ich zu wenig Spannung gebe? Dann kann es auch sein, dass der CPU plötzlich in einen Zustand gerät, wo er dann plötzlich nicht mehr so gut arbeitet. Ja, das war mein kleiner Deep Dive in so ein bisschen die Prozessorarchitektur. Kann man selber prüfen, wenn man ein Linux-System hat, kann man mal gucken. Es wird wohl schon gepatcht von Intel, das wurde also schon announced und so, da gibt es jetzt wohl so einen neuen Microcode-Update von Intel. Bei Linux wird das ja automatisch über die Updates quasi gezogen, da bekommt man dann von Intel diese Firmware geliefert, die dann irgendwo hingeschoben wird und dann automatisch eingeführt. Also da braucht man sich jetzt nicht so stark drum kümmern, wie vielleicht BIOS-Updates, wo wir später vielleicht nochmal dazu kommen. Genau, man kann das überprüfen, ob man dieses Fast String Repeat Move hat, indem man bei Linux Cut Proc CPU Info guckt und nach diesem Kürzel Ausschau hält. Das muss bei mir dort auftauchen, dieses Fast Short Repeat Move Feature. Zum Glück ist mein System alt. Ich habe zwar das ERMS, aber das andere nicht.
Ja gut, aber du musst dich eh erstmal um deinen Fingerprint-Sensor kümmern.
Das stimmt. Ja, ich habe noch andere Baustellen. Ja, das stimmt.
Okay.
Jo.
Interessant. Ich habe wenig Ergänzungen und Fragen, was absolut nicht damit zusammenhängt, dass ich jetzt vielleicht nicht jedes Detail verstanden habe.
Also ich muss sagen, ich bin natürlich jetzt auch nicht so ultrativ drin. Ich fand das schon ganz interessant, wie das aufgebaut ist, dass es diese Prefixes gibt, dass es Prefixe gibt, wo wo man der Instruktion ein paar Bits leiht, damit die General Purpose Register quasi erweitert werden können und dass wir in der neuesten, dass wir, dass Intel auch angekündigt hat, noch mehr General Purpose Register hat. Also wir müssen, da wird auch irgendwie wieder was, da muss man sich da einfallen lassen, wie das vonstatten geht. Und interessant fand ich eben, wie im Prinzip diese Sicherheitslücke gefunden wurde, weil das ist natürlich jetzt ein, also das ist jetzt relativ kompliziert und die Ausnutzung ist auch relativ kompliziert. Aber im Prinzip, das wurde halt über so eine Art CPU-Fuzzing gefunden. Ne? Und das ist halt das, was
eine coole Idee ist. Hm? Ja. Okay.
So, das war jetzt natürlich hier irgendwie CPU, aber es gibt auch noch größere Geräte, ne?
Gibt es. Die enthalten aber auch CPUs. Also, nochmal deutlich angesagt, neues Thema. Oh. Liebe Kapitelmarken, liebe automatisch generierte Kapitelmarken. Also, pass auf, ja, fallen wir einfach mal, mit was fällt man nochmal in die Tür? Wie sagt man nochmal das Sprichwort?
Ja, nicht.
Ins Haus?
Mit der Tür
ins Haus. Ach, mit der Tür fällt man ins Haus, genau, du hast recht. Nicht die Katze im Sack, sondern die Tür im Haus. Der Titel ist nämlich schon, der sagt schon gut was aus. Und zwar ist der Titel von dem Blogpost und der Forschung, die darunter liegt, Dieselgate for Trains. Erinnerst dich noch ans Dieselgate?
Ja, genau. Das waren diese VW, Audi, BMWs, die alle ihr Abgasding gefaked haben, oder? Nee, war das anders?
Moment, BMW war es nicht, ne? War nicht BMW?
Doch, die waren auch mit involviert, waren aber nicht so groß irgendwie. Also es hat sich im Endeffekt gezeigt, dass, glaube ich, fast jeder Autohersteller da mit drin war. Aber es gab ein paar, die da besonders, ja.
Ja. Also Irreführung, Manipulation
genau. Und
irgendwie Gerät stellt fest, dass es in einem Zustand ist und verhält sich dann anders. In dem Fall halt auf dem Messprüfstand verhält es sich ganz anders als in der Realität. Aber gut, fangen wir doch erstmal entspannt mit einem Intro an. Geben wir mal ein bisschen Kontext. Es gibt NEWAG, die bauen Züge. Das ist ein polnisches Unternehmen, die werden viel in Polen eingesetzt. NEWAG werden die geschrieben. Ich weiß nicht, ob man sie NEWAG ausspricht, aber so steht es zumindest hier. Und diese Züge müssen natürlich auch mal gewartet werden.
Ja.
Und so eine Wartung bei einem Zug ist natürlich auch recht aufwendig. Und der polnische Zugnetzbetreiber hat eine Ausschreibung gemacht. Wir haben hier Züge irgendwie von der Kategorie 45WE, von NEWAG hergestellte Züge. Impuls 45WE heißen die guten Geräte. Und wir haben jetzt hier 11 Züge und wir hätten gern eine Werkstatt, die dann eine anständige, fachgerechte Wartung für vornimmt und haben eine Ausschreibung gemacht. Nach jeweils 1 Million Kilometern muss so eine Wartung stattfinden. Und in der Ausschreibung hat auch der Hersteller selber mitgeboten, NEWAG. Aber der Auftrag ging nicht an NEWAG, sondern an SPS, was ein Akronym ist für 3 polnische Worte, die ich nicht verstehe, aber hätte nachschlagen können, aber nicht gemacht habe.
Macht also ja nichts.
Bleiben wir einfach bei SPS, hat die Ausschreibung gewonnen, war nämlich 750.000 US-Dollar günstiger als NEWAG selbst.
Kann man, das ist ein Schnapper. Halt
aufwendig. Quasi, das ist ein Paket, 11 Züge warten, 5,5 Millionen Dollar. Und es hätte halt 6,25 dann wahrscheinlich gekostet, wenn NEWAG es selber gemacht hätte, der Hersteller. Auf jeden Fall ist so eine Wartung sehr intensiv. Es gibt so ein 20.000 Seiten Zugmanual, also eine Bedienungsanleitung, das Handbuch des Zuges um fast 20.000 Seiten. Und in so einer Wartung wird quasi alles einmal auseinandergebaut, durchgecheckt. Teile werden auch teilweise weggeschickt, geprüft, kommen zurück, werden wieder eingebaut. Das ist jetzt nicht wie ein TÜV beim Auto, wo du mal wegfährst und dann guckt mal einer und dann kriegst du es am Abend wieder und hast deinen Stempel und die neue Plakette hinten drauf. Es ist ein bisschen komplexer. So, auf jeden Fall soweit so gut. SPS kriegt diese 11 Züge zur Wartung, beziehungsweise nacheinander. Die sind jetzt mit dem ersten durch, haben alles wieder zusammengebaut. Der Zug springt nicht an. Checken nochmal, auch der Zugcomputer sagt, alles tippitoppi, alles La Bombi, Systeme funktionieren. Es geht aber trotzdem nicht. Er startet einfach nicht. Und die messen so ein bisschen rum und stellen dann fest, die Wechselrichter liefern keine Spannung zu den Zugmotoren. Die prüfen nochmal alles durch, die Techniker, finden aber nichts, was dagegen sprechen sollte, dass der einfach anlaufen sollte. So, in der Zwischenzeit ist der zweite Zug mit der Wartung durch und zeigt exakt dasselbe Symptom. Und wir wissen von später, dass weitere Züge das Problem auch haben. Die wissen also nicht so wirklich, was sie tun sollen. Die wenden sich an den Hersteller Newag. Newag verweigert da irgendwie die Hilfe und Zusammenarbeit. Newag sagt halt wahrscheinlich, jo, ihr wolltet die Wartung machen, dann macht die Wartung halt. Ne? Dann müsst ihr jetzt auch alleine klarkommen. Hier so Dumpingwerkstätte, die das hier billig machen. Ne? Da helfen wir jetzt nicht nach, wäre ja noch schöner. Dann kommt ein weiterer Zug gerade rein für die Wartung, der noch funktioniert, also vor der Wartung noch, dann haben sie den mal an einen der Stehenden gekoppelt und plötzlich wollte der auch nicht mehr. Okay, ganz schön sonderbare Phänomene irgendwie. Was passiert hier? So, und mittlerweile stehen halt 6 der längsten Züge Polens, stehen halt nicht funktional bei SPS in der Wartung. Und es kommt dadurch zu Ausfällen, Ersatzzüge müssen genommen werden, die natürlich nicht so lang sind wie die längsten Züge des Landes und es staut sich und Menschen überladene Züge und alle kriegen es natürlich mit, dass da irgendwas nicht läuft und auch die Medien kriegen es mit und die fangen halt an zu berichten.
Also in Deutschland würde das nicht, also das ist quasi Normalzustand, ne, bei uns. Nur.
Ja. Ja. Ja, vielleicht läuft es da besser, ich habe keine Insights. Und auch Newag wird dazu befragt, also der Zughersteller, was ist da los, wieso stehen die da in der Wartung? Und Newag sagt einfach, ja, anscheinend sind die durch ein Safety-System geblockt, die Züge, soweit wir von hier sagen können, mäßig. Aber von einem Safety-System wird auf diesen 20.000 Seiten Handbuch auch überhaupt nicht gesprochen. Und ja, vertraglich kostet die Wartungsfirma SPS auch jeder Zug, der steht, also die Downtime für jeden Zug, auch nochmal $1,000 on top. Ich weiß nicht, ob das jetzt den Kohl noch fett macht in dem Millionengeschäft, aber angenehm ist es nicht. Und die stehen auch jetzt schon lange und alles ist, die haben keine Optionen mehr. Die wissen nicht, wie sie jetzt weitermachen sollen. So, wir haben alles geprüft, Newag unterstützt nicht. Wir können hier nicht sagen. Und währenddessen läuft der Zugverkehr in Polen halt irgendwie schleppend. Und verzweifelt kommt irgendwer auf die Idee, quasi einfach in die Internetsuchmaschine nach polnischen Hackern zu suchen. Ja. Wir brauchen jetzt hier mal neugierige Leute, die uns irgendwie helfen können. Und stößt auf Dragon Sector, ein Capture the Flag Team aus Polen. Sehr erfolgreich. Die waren irgendwie von 2013 bis 2020 irgendwie, glaube ich, immer in den Top 3 auf CTF-Time. Also haben richtig Punkte abgeräumt und an echt vielen CTFs teilgenommen. Einige Jahre auch Platz 1. Und die kontaktieren die einfach und sagen, wir brauchen hier Hilfe, könnt ihr mal einen Zug hacken und mal sagen, was kaputt ist und so. Ja, und tatsächlich ein paar Mitglieder sagen, alles klar, dann setzen einen Vertrag auf mit SPS und arbeiten jetzt für die, um mal den Zug zu reverse-engineeren, was da halt abgeht. Und dann dumpen sie da erstmal fleißig Memory von allen möglichen Steuergeräten, stellen dann fest, diese Steuergeräte sind alle in der Tree-Core-Architecture, also Tree-Core Prozessorarchitektur, dann zieht sich das alles ein bisschen, die müssen erstmal ein paar Jidra-Add-ons schreiben, mit dieser Tree-Core-Architektur umgehen können und so ein Kram, aber wenn dann richtig, ne?
Ja.
Und arbeiten da jetzt, sind schon irgendwie 1,5 Monate dran, haben aber noch keine wirklichen Erkenntnisse, weil ist ja auch eine komplett neue Umgebung. Ist halt keine CTF, die darauf gemeint wurde, in 48 Stunden lösbar zu sein. Du hast da halt einfach ein paar tote Züge stehen und willst herausfinden, was abgeht und bist jetzt vielleicht auch vorher kein Zugtechniker gewesen oder hast du die Controller da mitentwickelt. Und ja, irgendwann wird es halt brisant, weil LSR, also der polnische Netzbetreiber, der sagt halt irgendwann, wir können hier nicht länger warten. Toll, dass ihr da Hacker angerufen habt. 1,5 Monate, gar nichts ist passiert. Wir haben hier immer noch Chaos auf den Schienen und die Züge sind zu klein und irgendwas muss passieren. Ja, wir werden jetzt den Vertrag irgendwie lösen. Also neue Züge gehen jetzt schon mal direkt zu Newag, egal wenn das mehr kostet. Wir können nicht riskieren, noch mehr Züge zu verlieren, weil die bei euch vergammeln. Und wir sagen jetzt einfach mal, ihr habt noch eine Woche, dann brauchen wir Fortschritt oder irgendwie was Handfestes oder einen funktionierenden Zug irgendwie zumindest. Sonst werden wir den Vertrag irgendwie abbrechen. Und ja, dann haben die jetzt halt noch eine Woche und denken sich, okay, jetzt können wir in den CTF-Mode gehen. Wir müssen schnell Erkenntnisse kriegen. Genau, und dann fangen die so ein bisschen an, das viel intensiver zu betreiben und ja, lösungsorientierter ranzugehen und machen jetzt Dinge wie zum Beispiel den Zugspeicher von einem kaputten Zug mit einem funktionierenden zu diffen, um schon mal irgendwie zu sehen, welche Werte sind hier eigentlich anders. Das sind sehr viele Werte, aber die gucken viel rum, reversen viel und kriegen so langsam ein Gefühl für unterschiedliche Stellen und Parameter. Und dann sehen sie, dass sie einige Stellen finden, die in einem funktionierenden Zug regulär gesetzt sind und im Defekten irgendwie genullt, also richtig hart genullt. Nicht, dass da Quatsch drin stünde oder so, sondern irgendwie genullt. Okay, sonderbar. Dann fangen sie an, so einen Test zu entwickeln, mit dem sie mit dem ausgebauten Zugcomputer am Schreibtisch irgendwie Werte manipulieren können und einen Output beobachten können, mit dem sie checken könnten, würde jetzt der Wechselrichter Spannung liefern oder nicht, damit man schon mal alles einfacher und nicht im Zug machen muss und so. Und das funktioniert und damit fangen sie dann an, einfach Config-Parameter zu verändern, anzupassen, um zu gucken, wann geht der Wechselrichter, wann nicht. Erstmal so im Blindflug quasi, Hauptsache wir kriegen das Ding ans Laufen. Und tatsächlich am letzten Tag vor der Deadline haben sie eine funktionierende Config, auch für die defekten Züge, mit denen zumindest der Output, der den Wechselrichter funktionierend einschalten würde, auch funktionieren würde.
Das heißt, sie starten wieder.
Ja, dann, also der Computer gibt den Output, der wohl für einen Start funktionieren sollte. So, dann sind die halt schon komplett motiviert und dann brennt den tatsächlich beim letzten funktionierenden Zugcomputer, den sie haben, auch noch ein Kondensator durch und der Zugcomputer ist kaputt. Ein Tag vor der Deadline, du bist quasi dabei, den wieder einzubauen, um zu zeigen, dass es geht und der Vertrag nicht aufgehoben wird, brennt den auch noch ein Kondensator durch. Dann reparieren die diesen Computer, weil sie sonst keinen mehr haben, arbeiten die Nacht durch und finden eine Startkonfiguration. Fahren mit diesem Computer dann am nächsten Morgen zum Werk, um den einzubauen und zu zeigen, sie können den Zug starten. Und das ist derselbe Morgen, an dem der Netzbetreiber auch zum SPS-Werk kommen will, um zu sagen, ihr zeigt uns jetzt einen funktionierenden Zug oder der ganze Auftrag platzt hier komplett. Und der Betreiber hat sich für 9.30 Uhr angekündigt. Die kommen allerdings zu spät mit dem Zugcomputer an, weil die Züge Verspätung haben. Das ist auch einfach wieder so ein nettes Randdetail. Bauen den Computer ein, quasi, ich stelle mir das vor der versammelten Mannschaft, an der jetzt dieser Millionenauftrag hängt, bauen sie den Computer ein und er startet nicht. Ach. Brainstorming-Session irgendwie, dann kommen die schnell auf die Idee, wir haben hier einen Flag vergessen in unserer Übernacht-Aktion, setzen das Flag und der Zug startet tatsächlich. Der kaputte Zug, der sich Monate nicht bewegt hat, startet dann mit der neuen Config und der Netzbetreiber sagt, ja okay, dann das ist ein guter Schritt, dann reißen wir jetzt hier nicht alles ab und schieben die Züge irgendwie zu NEWAG, dann macht weiter, okay, wunderbar. Okay, der Vertrag geht weiter, die haben ein bisschen Luft jetzt, wir haben jetzt eine funktionierende Config, aber warum zum Teufel funktionieren die Züge nicht? Und dann reverse-engineeren sie tatsächlich ein paar Monate und finden sehr interessante Funktionen. Zum Beispiel entdecken sie ein Array von GPS-Koordinaten, was Zugwerkstätten in Polen sind.
Sehr gut. Was nicht die von NEWAG sind wahrscheinlich, ne?
Genau, sogar testweise auch die von NEWAG, die aber später wieder verschoben wurden, irgendwie oder auskommentiert. Und tatsächlich, wenn der Zug mehr als 10 Tage in einer dieser Reparaturwerkstätten, die nicht NEWAG gehören, steht, dann wird geblockt. Und das war wahrscheinlich das, was hier reingeschlagen hat. Sie finden aber weitere interessante Bedingungen, zum Beispiel, wenn gewisse Komponenten getauscht werden, was über die Seriennummer der Komponente erkannt wird, dann lockt den Train auch einfach mal. Das kann nur aufgehoben werden, wenn eine spezielle Kombination von Knöpfen im Cockpit gedrückt wird.
Okay.
Also ihr könnt euch natürlich das Ersatzteil selber beschaffen, nicht über uns, aber dann tut es halt einfach nicht, wenn ihr das ansteckt, obwohl es 1:1 dasselbe Teil ist.
Außen
das muss dann erst quasi der Lock.
Ja. Vor, zurück, Punch, Kick und dann geht's, ne?
Genau so. Dann kommt Fatality.
Ja.
Und tatsächlich gehe ich davon aus, dass das nicht in der 20.000 Seiten Anleitung stand, dass man diese Kombination drücken muss. Darüber wurde dann auch medial berichtet, Ersatzteil tauschen, Kombination drücken. In der Nacht, nachdem die Medien darüber berichtet haben, wurde dieser Fix, dass man mit diesen Tastenkombinationen den Zug wieder ins Laufen bringen kann, wurde per Software-Update von Zügen entfernt von Newag. Also das ist ja dann nochmal, oh Gott, jetzt wissen die unsere Kombination, ja, dann geht es jetzt erstmal gar nicht raus. Ja. Ne? So, das habt ihr jetzt davon, wenn ihr das hier kundtut. Das ist schon irgendwie richtig krass. Dann haben sie zum Beispiel einen Zug gefunden, der einfach einen Breakdown nach 1 Million Kilometer macht. Also wenn ihr nicht rechtzeitig die Wartung überhaupt macht, dann gehen wir hier schon mal aus. Dann haben sie teilweise in einem Zug hardcodierte Daten gefunden. Also der Zug hatte eigentlich einen Service für November 21. Laut Lebenszyklus nach Auslieferung wäre der nächste im November 2021 gewesen. Und dann haben sie für den Zug hardcodiert auch eingeführt, wenn bis zum 21.11.2021 nichts passiert, dann geh bitte auch aus. Witzigerweise haben sie die Bedingung auch noch verkackt und der war nicht an dem Tag.
Ah.
Und sie haben das so geschrieben, wenn Tag größer als, Monat größer als, Jahr größer als, dann lief der noch ein ganzes Jahr weiter, weil der an dem Tag nicht an war, ist aber dann am 21.11.2022 zusammengebrochen, weil dann die Bedingung wieder gegriffen hat. Das haben sie auch reverse engineert und sich darüber köstlich amüsiert. Und dann finden sie noch irgendwie in den Zügen so ein weirdes Gerät, das wird UDP CAN Converter genannt. Und sie stellen fest, dass da zum Beispiel auch ein GSM-Modem drin ist, was Informationen über den Lokstatus des Zuges sendet. Also die haben dann teilweise noch Dinge eingebaut, die eine eigene Kommunikationsmöglichkeit zum Betreiber haben, um so Softlock-Geschichten durchzuführen. Und das alles haben sie dann so ein bisschen größer verkündet. Und es gab dann 13 weitere Impulszüge in anderen Werken. Und die konnten dann alle unlocked werden mit dem Tool, was dann die Dragon Sector Leute geschrieben haben, was alle diese Softlocks aufhebt.
Geil.
Was du im Zug einspielen kannst. Ja, also es ist schon krass. Die haben jetzt insgesamt 29 Züge analysiert und bis auf 5 Züge gab es überall ein paar, ich sag mal, Easter Eggs dieser Art verbaut.
Ja.
Das ist schon ein dickes Ding.
Also das ist in der Tat wirklich also so eine geile Geschichte. Allein schon, ich muss ja sagen, was für eine geile Idee ist das, von den Technikern zu sagen, ja, fuck, wir haben jetzt einfach mal, wir wissen nicht, was abgeht.
Ja, voll.
Wir brauchen Leute, die da auch mal hinter die Fassade gucken können. Und das sind doch diese Hacker, das machen doch die. Und dann gucken die auf Google und gucken quasi, und dass die ein CTF-Team anheuern,
voll geiles Hacker.
Wie geil ist das denn?
Voll gut.
Und die kriegen es auch noch geschissen. Die machen das auch noch. Und das ist einfach zu geil, die Geschichte. Und dann reversen halt sie.
Lauter
dann,
Späßchen.
Ja, das ist geil.
Dann auch noch schlecht geschriebene Softlocks, die dann irgendwie nicht am eigentlichen Datum greifen, weil er gerade aus ist. Und dann total random, ein Jahr später fällt der scheiß Zug aus und keiner weiß warum. Ja, das ist fantastisch.
Also es ist natürlich auf der einen Seite, es ist auch richtig kriminell, was die machen. Also ich bin auch gespannt.
Total.
Das ist ein absolutes No-Go, dass sowas passiert. Ne? Und auch noch in einer so großen Dimension. Hier geht es ja um Millionen von Leuten. Hier geht es um Mobilität, also so auch gesellschaftstechnisch, muss man sagen. Also wenn die fucking Züge nicht fahren, dann fahren halt viel, viel mehr Leute auf den Autobahnen und verbraten da halt CO2. Also auch da muss man sagen, es ist ultra krass, wie skrupellos man da eigentlich vorgegangen ist. Und nur weil sie ihren scheiß Wartungsvertrag da nicht bekommen haben, also total übel, aber so von der Hacking-Seite ist es natürlich köstlich. Also
ja, das. Total. Die haben das jetzt auf einer polnischen Konferenz vorgestellt.
In Polnisch oder in Englisch?
Ich denke mal Englisch. Ich bin nicht sicher. Ich habe es nicht
mir
gesehen.
Anschauen.
Nur den Blogartikel
gelesen.
Das
ist, glaube ich, zu gut.
Ich habe gehört, es soll auf dem Kongress auch nochmal
was
geben. Habe ich gehört irgendwo. Ich weiß es nicht.
Warte mal, können wir dieses Hafnab, ja, Haf.
Und
Halfnab,
Während du nachguckst.
Ja.
Halfnab, ja. Während du nachschaust. Ja, tatsächlich war dieser Punkt. Ich bin auch sehr gespannt, was da passiert. Was
in der
Strafen
Tat, da gibt es einen Kongress-Talk. Das wird ja zu geil.
Ja.
Fuck, den habe ich nicht
angemarkert.
Ja, und
ich bin auch gespannt, was sich... Ich denke, genug Leute werden Interesse haben, dass der stattfinden wird.
Gut, weiter. Sorry.
Und sonst muss man Prioritäten setzen, wenn anderes Interessantes parallel ist. Genau, ich will, also vielleicht gibt es dann auch schon Updates zu, was da passiert ist, strafverfolgungstechnisch.
Ja, unbedingt.
Technisch.
Das würde mich auch interessieren.
Weil jetzt in dem Blogartikel klang es so ein bisschen desillusioniert, dass irgendwie alle Stellen informiert worden wären und es irgendwie gerade nicht so wirkt, als wenn irgendwer da jetzt mal ernsthaft krasse Konsequenzen rausziehen will, ja, irgendwie. Und ich bin gespannt. Ich hoffe, da, also es kann, es wird ja jetzt auch schon groß, das Thema.
Ja.
Es geht ja jetzt auch schon über Polen hinaus und
ja,
ja, das, keine Ahnung.
Es ist einfach eine großartige Geschichte, muss ich wirklich sagen. Interessant ist natürlich auch, dass, ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie die das genau gemacht haben, aber im Prinzip ist ja zumindest, wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, in Deutschland sowas wie Decompiling ja nicht erlaubt und ich glaube auch in vielen anderen EU. Also das, aber dass sie dann genau diese Leute holen, zu sagen, so, ihr macht das jetzt mal. Ja, und ich erzähle zum Beispiel auch immer gern so Reverse Engineering, das klingt immer im IT-Bereich so Schmuddelkram, aber im Fakt ist es aus der Ingenieursperspektive ist es ein völlig normales Verhalten. Wenn jetzt Audi ein neues Auto rausgebracht hat, dann kauft sich VW das, also gut, VW jetzt nicht, aber irgendeine andere nimmt sich das, bauen das Ding auseinander und schauen, wie das Ding funktioniert. Das ist ein völlig normaler Prozess, um rauszufinden, warum die das hinkriegen und wir zum Beispiel nicht. Also ja, von daher, das, und in dem Fall war das ja quasi Notwehr, ne? Also sich zu sagen, wir müssen jetzt,
definitiv,
was die da gemacht haben. Also ich bin ultra gespannt auf den Vortrag. Mit Popcorn und Bier müssen wir uns da reinsetzen. Das klingt großartig.
Auf jeden Fall. Ja, so viel dazu. Hoffentlich gibt es dann Ende Dezember Updates.
Ja. Jo, da stellt sich natürlich die Frage, haben die beim Booten von dem Zug, gab es da ein Logo? Das würde mich jetzt interessieren.
Mhm. Bestimmt, das NEWAG-Logo vom Hersteller. mit so einem kleinen Schloss drauf für Softlock the Trains. Oder eben das offene Schloss.
Ja, genau. Kommen wir zu einem anderen Thema, was jetzt auch erst vor kurzem eigentlich publik geworden ist. Und zwar zu Logo-Fail.
Mhm.
Genau, was ist Logo-Fail? Wenn ihr einen Computer schon mal gebootet habt, dann kommen von verschiedenen Herstellern, ich glaube, das ist ziemlich egal, HP, Lenovo, Dell, kommt so ein schönes Logo von dem Hersteller und dann erst bootet das Betriebssystem. Ja, und dieser Prozess, dieser Boot-Prozess, das ist halt UEFI. UEFI ist Unified Extensible Firmware Interface. Und ist dafür zuständig, auch dieses Image dann zu laden. Im Prinzip ist das eine FAT16 oder FAT32, ich glaube FAT32-Partition, wo du dann die Informationen dort hinterlegen kannst, auch Logo, was dann eben dargestellt wird.
Mhm.
Und jetzt gab es ein paar Researcher von der Firma Binarily oder so ähnlich, ne? Binarily. Mhm. Die sich mal angeguckt haben, also überall, wo Bilder dargestellt werden, da müssen Bilder interpretiert werden, da muss das Dateiformat gepasst werden, da müssen die Metainformationen rausgeholt werden und so weiter und so fort. Das heißt, das ist leider das so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ich zeige hier einfach irgendein Bild an. So ist es leider nicht. Das ist ein relativ komplexer Prozess. Da ist viel mit Parsing. Und wir hatten auch schon an der einen oder anderen Stelle mal erwähnt, Parsing ist immer so, das ist sehr, sehr schwierig, richtig hinzukriegen. Und da ist aber da sind bestimmte Libraries schon ganz, ganz oft hingefallen. Ich glaube, was auch immer so, wie hieß dieses Magic Image? Irgendwie, da gab es doch so ein, kommen wir jetzt nicht drauf.
Image Magic.
Bitte? Image Magic?
Image Magic.
Kann sein, ja, richtig, genau, richtig, genau. Das ist auch so eine Library, die quasi jedes Format interpretiert und teilweise auch jedes verschiedene, also auch die Möglichkeit bietet, das eine Format in ein anderes wieder umzukonvertieren. Das heißt, möchte man mit irgendeinem Gerät was anschließen, dann nimmt man diese Library, die kann das anzeigen und gut ist. Und die wurde auch schon extrem gefasst und geguckt, was da alles geht. Also da kommt zwar immer wieder mal was raus von irgendwelchen PDF, also PDF und SVG und sonst so alles. Und ich glaube, die Firma ist so ein bisschen hingegangen und gedacht, naja, das wird ja irgendeine abgehangene Library sein, die da verwenden. Die werden ja nicht so blöd sein, irgendwie so ein Image-Parser selber zu schreiben, also natürlich in, und haben sich das angeguckt und ja, wurden dann doch überrascht, dass sich die doch eigene Image-Parser geschrieben haben. Und dann war so, aber dann werden die das ja sicherlich gefasst haben, weil ich meine, das ist ja selbstverständlich, dass das ein komplexer Prozess ist, Parsing ist schwierig, dass man randomisiert Images erzeugt, die gegen die Library und na, guckt, wann klar. was crasht oder so. Das ist ja Industriestandard, ne? Da brauchen wir uns ja eigentlich ganz gar nicht drüber groß unterhalten und auch ja, auch das hat leider war auch nicht korrekt. Es gab hier vermutlich keinerlei Fuzzing. Die haben, als sie das angefangen zu fuzzen, jetzt müsste ich nochmal in dem Artikel gucken, eine Vielzahl an Schwachstellen gefunden. Also nicht nur eins oder zwei, sondern in der Tat eine Vielzahl von Schwachstellen. Und genau, haben das auch bei der auf der Black Hat in London quasi auch vorgestellt, ihre Ergebnisse dort.
Ich habe gerade die Tabelle offen, also insgesamt 29 Schwachstellen summiert über drei Hersteller.
Genau. Und zu den Herstellern, also da ist es interessant, dass es unabhängig vom Betriebssystem, also wir sprechen von einem Prozess, wo das Betriebssystem, das ist völlig Wumpe, ob jetzt hier Windows, Linux oder sonst irgendwas gestartet wird. Wir sprechen hier von dem Prozess, bis das Betriebssystem zum Starten kommt. Und da wird jetzt ein Logo angezeigt und dieser Image-Parser ist kaputt. Und der ist so kaputt, dass man eben ein modifiziertes Bild dort hinterlegen kann und das ist jetzt nicht besonders problematisch, weil ich muss eben nur ein Bild auf einer Festplatte auf dieser FAT32-Partition hinschmeißen und that's it. Und wenn dann das neu gebootet wird, kann ich Remote Code Execution fahren. Ja, weil in diesem Prozess habe ich auch schon einen TCP-IP-Stack, ich kann Secure Boot umgehen. Ich habe also eine ganze Vielzahl an verschiedenen Möglichkeiten, die dort greifen würden. Und das, ja, unabhängig vom Betriebssystem, rein durch das Legen eines bestimmten Bildes an eine bestimmte Stelle. Mhm.
Gut, fairerweise, man braucht wahrscheinlich erhöhte Privilegien, um dorthin schreiben zu können, das Bild.
Da weiß ich jetzt nicht ganz, kann aber, wir gehen mal davon aus, dass das so ist. Ja.
Würde ich mal davon ausgehen, ja. Genau. Aber das Szenario wäre, man hat entweder physischen Zugriff auf den Rechner, oder man hat einen anderen Weg gefunden, den User zu kompromittieren oder er hat sich was installiert, sodass man im System ist. Und das ist natürlich ein sehr krasser Weg, um Persistenz zu erlangen. Ja. Wie du gerade gesagt hast, gerade in Zeiten von Secure Boot, wo eigentlich, wenn das System so konfiguriert ist, geprüft wird, ob das integer ist, das Laufzeitsystem, kannst du dann halt durch das modifizierte Bild in ganz, ganz früher Stage eingreifen. Und beispielsweise auch eine Installation des Betriebssystems könnte sogar überlebt werden, wenn das Bild nicht verändert wird. Und von da aus so früh, wie dein Code ausgeführt wird, also nach dem Post-Check, also dem Power-on-Self-Test, du machst den Rechner an, das BIOS oder heutzutage UEFI prüft einmal alle wichtigen Komponenten und danach kommt schon der Schritt, in dem das Bild geladen wird und dein Code ausgeführt wird. Also du kannst noch total viel Schabernack treiben, bevor überhaupt das Betriebssystem geladen wird. Mhm. Und auch ein neues oder wieder sauberes Betriebssystem bei jedem Boot neu infizieren zum Beispiel.
Ja, also das ist schon, ja, wie der Nomo, also das der Name ist da, finde ich, ganz gut gewählt, Logo Fail, der dort gewählt wurde. Und auch mein Lieblingsthema, ne, Endpoint-Security-Produkte, die kannst du halt bei solchen Problemen halt auch auf den Müll kippen, weil dazu muss ja erstmal das Betriebssystem gestartet sein und das passiert alles vor dem Betriebssystem. Das heißt, auch da, ja, ist das hilft dir halt da nichts. Ne? Interessanterweise fand ich, Apple ist nicht davon betroffen. Weißt du warum? Mhm. Weil du bei Apple das Logo einfach nicht austauschen kannst.
Ja,
also es ist auch.
Brauchst du nicht.
Nee. Ja. Also der Apple wird immer so aussehen, da brauchen wir nichts machen.
Ja.
Ist einfach nicht austauschbar. Der
fällt da auch nicht vom Stamm.
Genau.
Ändert sich nicht, ne?
Ja.
Ja. Praktisch.
Das ist natürlich jetzt, also der Angriffsvektor ist natürlich ein bisschen umständlicher. Na, jemand muss erstmal Zugriff dazu erlangen. In dem Beispiel, was Sie in dem Video gezeigt haben, sah das Logo auch nicht mehr so aus wie vorher. Also die sagen im Prinzip, jetzt müsstest du halt noch den Exploit ein bisschen besser bauen, dass das Logo im Prinzip genauso aussieht und zusätzlich noch der Sharpcode enthalten ist. Aber das sind aus meiner Sicht meiner Details, die ein fähiger Exploit-Schreiber oder Schreiberin auf jeden Fall hinkriegt. Und genau, so, dass es dann auch einfach mal wirklich nicht auffällt, dass da irgendwas hinterlegt ist. Genau.
Ja. Ja, das ist schon. Und wie sie auch in ihrem Blogpost schreiben, du kannst Secure Boot umgehen, weil du so früh dran bist, dass du deine eigenen Schlüssel hinterlegen könntest noch vorher und die dann deinen eigenen Shim booten, der dann das Betriebssystem bootet und es dann auch modifiziert. Ja.
Ja.
Das ist ein schöner Vektor.
Ja.
Und tatsächlich, es ist sehr erschreckend, wie viele Vulnerabilities rausgefallen sind, ne? Als sie einmal über die Image Parser in den verschiedenen IBVs, haben sie das immer genannt? Genau, IBV, Independent BIOS Vendor.
Ja.
Das sind halt diese AMI oder Phoenix.
Ja, genau.
Ja, oder wie die verschiedenen BIOS-Hersteller, auch wenn es jetzt eigentlich UEFI ist, heißen. Beeindruckend. In unterschiedlichsten Bildformaten sind meistens beim Schütteln mehrere unterschiedliche Parsing-Vulnerabilities rausgefallen.
Hm.
Der Zustand da ist tatsächlich sehr katastrophal.
Ja. Und das sind wirklich, also das sind richtige Anfängerfehler, die wir gemacht haben. Da sind Code-Snippets in dem Artikel auch drin, wo sie einfach einen Pointer und dann haben sie hier Header plus Offset und der Offset kann natürlich direkt einfach über vom User selber definiert werden. Das heißt, hier können Pointer entsprechend selber modifiziert werden. Also schon im Prinzip, also da hat wirklich keiner mehr auf Security drauf geguckt. Auf jeden Fall. Ja.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das Code ist, also diese Player sind ja auch schon lange im Business. Mhm. Das kann auch einfach sein, dass das der Code von vor 30 Jahren ist, wo man mal schnell drüber ist, um jetzt Bilder in höherer Auflösung zu erlauben oder so, weiß ich nicht. Und da aber eigentlich keiner mehr ernsthaft drauf geguckt hat seit Dekaden.
Das stimmt, vielleicht. Ich glaube, so lang ist UEFI noch nicht da, aber weiß ich nicht. Bei BIOS gab es schon auch irgendwie Logos, die angezeigt sind. Also auch schon immer eigentlich. Also der kann gut sein, dass das dann doch etwas älter ist, Ja. Alles kaputt,
verrückt.
Wie jede Woche.
Ja, aber auch schon gefixt, ne? Glaube ich, teilweise.
Ja, brauchst halt BIOS-Update, ne? Und das ist natürlich ein bisschen, das ist jetzt nicht so, du kriegst wie Microprozessor-Update, was du halt mittlerweile als Firmware vom Betriebssystem irgendwie dann überreicht bekommst. Nee, da musst du ein BIOS-Update machen. Und ich weiß gar nicht, wann hast du das letzte BIOS-Update gemacht? It's been a while, ne?
Tatsächlich ist es nicht so lange her. Ich mache das gerne, wenn ich neue Rechner krieg oder für die Familie einrichte, mache ich das gern erst einmal.
Ja.
Damit es dann gemacht ist, ne?
Ja.
Aber je nachdem, was du für ein Mainboard hast, brauchst du zum Beispiel Windows dafür. Das ist oft kein Linux-Support oder du musst dann wieder irgendwie von einem USB-Stick booten oder so.
Also es ist auf jeden Fall mit Aufwand verbunden, genau.
Genau, von Desktop-Rechnern habe ich es jetzt öfter gesehen, die können das wirklich. Du hast so einen BIOS-Update-Knopf auf der Rückseite neben einem USB-Port und du kannst das neue BIOS-Update einfach auf einen USB-Stick schmeißen, den einstecken und den Knopf drücken, während du den Rechner startest. Und dann kann das BIOS oder UEFI selber sich quasi von dem Stick das Image ziehen und sich selber flashen.
Ah ja.
Das wäre dann schon mal betriebssystemunabhängig, was ja schon mal ganz nett ist. Aber tatsächlich habe ich es öfter erlebt, dass ich keine direkte Möglichkeit gefunden habe, das jetzt aus dem Linux zu machen. Und dann habe ich mir angewöhnt, wenn ein neues Notebook kommt, wo ein Windows vorinstalliert ist, erstmal die BIOS-Updates zu fahren.
Ja, okay, aber genau. Aber dann, das würde bedeuten, wenn du danach
dann machst Linux, es nicht wöchentlich.
Dann, nee.
Es gibt ist Möglichkeiten.
Ja.
Aber dann musst du wieder von irgendwas booten und dann flasht
es. Ja. Es ist auf jeden Fall nicht ganz trivial, sagen wir es so. Ne?
Nee.
Genau. Ja, genau. Also ist wieder alles kaputt. Wie jeden Monat, den wir, oder vielleicht auch drei Monate, wo wir uns zusammenfinden und alles für kaputt empfinden.
So ist es.
Gut, haben wir noch Themen?
Nö, ich denke. Für heute sind wir durch.
Ich glaube, ich muss mal gucken, ob ich mit diesem Outro, da tue ich jetzt mal dieses Repeat raus. Schauen wir mal. Sollte was kommen.
Da läuft.
Jo, dann sagen wir an der Stelle wieder vielen Dank fürs Hören. Genau. Vielleicht sieht man sich ja auf dem 37C3. Wir werden da sein. Bis dahin eine gute Zeit und bis dann. Tschüss.
Tschüss. Bis zum nächsten Responsible Release.
Ja.